I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Laatste weekend aan de nacht. De grappige podcast voor de moderne mens een andere week. Wij houden van Frikandel. We nemen geen blad voor de mond en praten over alles wat leuk is in de tweede helft van het leven. Snelle caravans, kookrecepten, slechte grappen, Nederlandse Eredivisie en het televisieprogramma met Rudy Karel en Amy van der Meijglokjes. Welkom jongens en meisjes.
Ja, da sind wir wieder. Finn Kliemann, hey. Und Boris Becker. Moin.
Hey, Arndt. Guten Abend.
Guten Abend, ihr lieber Eckert.
Was ist los?
Hast du schon lecker Frikandel gegessen, Alter?
Ich habe schon Heineken getrunken, ja. Lecker.
Ich verfalle immer, manchmal falle ich so, wenn ich allein bin, immer diese ganze
New Wenn Kids, du allein bist?
Die New Kids.
Sucht, ne? Ja, ich weiß. Sogar, ja.
Ah, herrlich, herrlich.
Ein geiles, gemütliches Rabbit Hole mit 80er-Flair, so, ne? Echt so mit Fukuhila-Frisur und...
Ja, ist ja. Einfach immer wieder schön, ja.
Ja.
Wie schön, der Mai ist gekommen, hier ist schönes Wetter, gute ja. Laune, Sonnenschein, Vitamin D-Tropfen habe ich erstmal weggestellt, ganz hinten ins Regal.
Ja.
Brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht.
Nee.
Ja, und wie geht's dir so?
Wie gestern? Ja, ich bin gestern auch schon richtig ins Schwitzen gekommen. Hier richtig, ich musste mal wieder arbeiten gestern. Eigentlich mache ich gar nicht mehr so gerne, aber da wurde es richtig warm. Muss ich tatsächlich nochmal, am Nachmittag zwischen zwei Drehs muss ich nochmal duschen. Und jetzt ist schon soweit.
Richtig, ja, arbeiten mache ich auch nicht mehr so gern übrigens. Ja. Aber jetzt hast du, übrigens nochmal vielen Dank für deine netten Kommentare, für die Pressetexte, die ich dir zum Schreiben... Es war ja sehr nett, dass deine Kommentare da... habe ich mich totgelacht, ehrlich gesagt. Kann ich mal vorlesen.
Okay.
Das vorlesen? Das ist,
man tut, was man kann, ne?
Wir haben so eine Art bescheuerten Humor irgendwie, der sich einfach ganz geil entwickelt, eigentlich, wenn wir dann irgendwie immer...
Genau.
Also es ging ja darum, was habe ich denn? Alphaville, genau. Ich habe die Pressetexte für Alphaville geschrieben. Ja, gegeben. Genau. Alphaville gehen ja auf Tour Ende des Jahres.
Ja. Ich muss auch nochmal sagen, das ist eine ganz tolle Band und es ist beneidenswert, so einen geilen Kunden zu haben. Und es ist natürlich auch, es war auch alles sehr professionell geschrieben, also es ist alles Quatsch.
Ja, leck mich am Arsch, Alter. Was hast du hier geschrieben? Was hast du das mal raus? Warte mal, was hast du denn geschrieben? Also ich habe dir gesagt, ob du mir helfen kannst beim Pressetext schreiben für Alphaville. So, warte mal, was ist denn hier, so dieser ganze Chatverlauf hier?
Also, hör mal auf.
Setz uns
ein ganz schlechtes Licht jetzt. Das
nicht?
Verstehen das die Leute denn? Ist das denn
weißt
der Humor,
den Leute... Wir machen das hier nur für die Freunde da draußen.
Okay.
Ey, nee,
die alle so kaputt sind. Ne?
Die anderen Kaputten, die wir kennen.
Ja.
Das sind die Guten, die Kaputten sind die Guten.
Ja.
Aber ich wollte schöne Grüße an Uli Elmer, Uli E aus P. Uli ist ja unser das Lea Lasix nach Wikipedia.
Uli, Urgestein.
Ja, wirklich voll geil. Uli, danke. Du hörst Uli hört alle Sendungen. Uli sagt immer, hattet ihr schon Arndt, dein Musik zum Tipp war zum dritten Mal drinne. Macht nicht. Den Film habt ihr auch schon mal besprochen. Den Witz hast du auch schon achtmal erzählt.
Ja, schöne Grüße. Sag mal, eine Frage, wird dann auch an Uli gerichtet. Ich habe ja das Gefühl nachträglich gehabt, ich habe es irgendwie schon im Urin gehabt, dass wir schon mal über Beerdigungssongs geredet haben.
Nein,
ich
ernsthaft? Was war, glaube ich, Ulis Idee? Uli hatte nämlich die Idee,
okay.
Ich hatte so einen Chat, da kam das drin vor.
Okay, wenn es Uli vorgeschlagen hat, dann ist es bestimmt richtig.
Dann dürfte es noch nicht.
Weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, aber vielleicht war es auch nicht Beerdigung, sondern irgendwie, vielleicht ist es was anderes.
Aber ich hab ganz schön lange gesucht irgendwie.
Ja, ich, ja.
Also mal, wir haben so viel Scheiß hier hin und her geschrieben, ich finde das nicht. Warte, ich habe das
Glück gehabt. Foto gehabt, ich immer nee, du hast richtig reingehauen, ich habe nur gegengesteuert, aber du hast ja...
Du hast mich
ja praktisch geschlachtet.
Ja. Nee, aber es war...
Es war sehr lustig. Ich war erst ein bisschen schockiert, dachte ich so, ach so. Und dann habe ich erst mal geschnallt, dass es lustig war. Und dann, dachte ich, dann kann ich ja auch mal einen gucken lassen.
Ja. Naja. Vielleicht müssen wir das mal zum Programm machen irgendwie, dass du...
Ja, oder wir machen mal so ein Pixie, wir machen aus vielleicht mal ein Pixie-Buch oder so.
Ja,
auf jeden Fall.
Ich finde es jetzt Ausgabe. Nicht. Ich finde es jetzt nicht, ist egal. Schade, aber immer hat es dir da schön irgendwie einen reingewirkt. Die Knackis sind Knackis sind genervt von Jammer, Boris, schreibt Bild, ne? Also, ja. Ich finde das ja überhaupt nicht witzig. Und mir geht es doch wie Herrn Pocher. Ich spüre keinerlei Genugtuung, dass Boris Becker im Knast sitzt. Ich hatte aber auch nicht so eine Auseinandersetzung, so ein spezielles Verhältnis wie Herr Pocher mit Herrn Becker.
Richtig,
aber
richtig.
Ich habe nur gehört, dass ohne Scheiß, ne, die Gefängnistür bleibt offen, ne, wegen Platzangst. Also, da denkst du, okay. Ist ja schön.
What?
Ja. Nee, ohne Scheiß, die zur Zelle natürlich, ne?
Also nicht, ja. nicht die zur Straße.
Nee, leider nicht. Eins von beiden geht nur.
Herr Wachtmeister, der Schlüssel muss bitte stecken bleiben.
Herr Wachtmeister, ich schlafwandeln meistens auf der Hauptstraße. Nee, weiß ich nicht. Ich muss.
Herr Dümpfelmoser, ich brauche auch. Genau, ich brauche Auslauf.
Genau, Wachtmeister Dümpfelmoser, das war doch Rotzenplotz, ne?
Ja,
genau. Aber immer, es ist gar nicht so lustig, weil die Tür bleibt tagsüber geöffnet, wegen die Zelle hat nur 6 Quadratmeter und er hat Platzangst Raumangst, zu kleinen Räumen. Und das ist natürlich auch Spätfolge von Trauma, ne? Das ist mein Lieblingsthema, ne? Also ist nicht gut. Also okay. Früher als Kind hattest du das nicht. Raumangst, Platzangst, irgendwie Freimarkt, Leute, stimmt. Fliegen, vom Fünfer hüpfen, alles scheißegal, alles gemacht. So, und jetzt und im Alter, da kommt dann Panikattacken, ne? Angststörungen, irgendwelche anderen Flugängste und weiß ich was leider. Hm. Alles Folgen von Trauma.
Aber ist es nicht im deutschen Knast auch so, dass tagsüber Umschluss ist, also dass tagsüber die Zellen auf sind? Ich dachte, das wäre ganz normal. Ich wusste gar nicht, dass tagsüber die Zellen geschlossen. Ja,
Bild hat das als News verkauft, weil die anderen
Okay. Weil das natürlich. Das soll ihn wegsperren.
Ja, klar. In der Dusche nur nur
Flüssigseife. Massagedüsen anbauen bitte und so.
Flüssigseife, ja. Nee, aber er irgendwie hat sich über das Essen beschwert und ist ja anderes gewohnt. Ich weiß nicht, ob man so gut fährt im Knast, ehrlich gesagt. Ich bin ja Wimbledon-Star. Ich bin ja Besseres gewohnt.
Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ja, nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Vor allem, ich habe auch gehört, dass es im englischen Knast wohl ein bisschen härter zugeht als bei uns, ne? Und ich will es nicht immer, es gibt ja immer so diese alte Leier, ja, der deutsche Knast ist so liberal, das glaube ich nämlich auf keinen Fall. Also ich glaube, dass das ganz schrecklich ist, im Knast zu sein. Egal in welchem Land, ne? Aber in England ist es wohl noch ein paar Grade härter, habe ich gehört.
So ja, und es ist auch nicht so nicht top saniert, glaube ich, das ich da gesehen habe. Aber das Geilste war ja irgendwie diese bescheuerte Aktion von Bild, dass sie jetzt irgendwie die Leser bitten, Briefe an Boris zu schicken, ne?
Ja, das hast du mir erzählt, genau.
Also, zum Beispiel Julian Leroux aus Planegg in Bayern schreibt, lieber Boris, als im Jahr 2002 geborener, kenne ich deine sportlichen Erfolge nur aus Erzählungen meiner Eltern und Großeltern, wie vom Krieg, ne? Nach deiner Zeit im Gefängnis hast du den Matchball, du kannst entscheiden, wohin der Ball fliegt, ich hoffe sehr, dass es nach vorne geht, viele Grüße und alles Gute. wünsche ich mir natürlich auch, ne?
Das wünschen wir auch auf diesem Wege, ja. Ach, ich wünsche ihm alles Gute sowieso, das ist doch klar. Ja, aber ich meine, der hat natürlich jetzt wirklich richtig Mist gebaut, ne? Und man muss auch sagen, man muss sich echt wundern, was er für Aktionen durchgezogen hat und wie lange er damit durchgekommen ist. Natürlich sehr, sehr viel Geld den Leuten geklaut und Leute betrogen, Freunde, Partner etc. Also ich finde, er ist dann auch eigentlich ganz gut davon gekommen jetzt.
Ja, das ist ja dieselbe Richterin wie Julian Assange, ne?
Ist das?
Ja, genau, das ist wahrscheinlich auch mit hier. Mit dem Hamburger, wer heißt der Richter aus? Das kommt mir so ein bisschen so vor. Also, wer ist der Knallhart-Richter, der jetzt irgendwie in der
Partei. Ach so, Richter Schill, der jetzt mittlerweile.
Genau. Barnabas Schill, meinst du?
Barnabas Schill, ja, genau. Der war doch mal zweiter Bürgermeister von Hamburg auch eine Zeit
lang. Ja, mittlerweile ist er irgendwie im Dschungelcamp oder sowas. Oder noch schlimmer.
Aber gibt's den noch?
Jutta Jülich aus Mannheim schreibt: Sehr geehrter Herr Becker, da ich 69 Jahre alt bin, habe ich Ihren Werdegang verfolgen können. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihre sportlichen Fähigkeiten während der Gefangenschaft einsetzen können und so sich und anderen Häftlingen Kraft und Zuversicht geben können. Herzliche Grüße.
Soll er denen denn Tennisstunden geben oder was?
Ja. Basketballplätze, Basketballkörbe absägen, Tennisplatz aufbauen, das ist voll elitäre Scheiße. Genau. Und beim nächsten Mal machen wir eine Polo oder was?
Ja, wollte ich genau sagen. Genau, mit Pferden und so.
Ja, aber nee, es ist wirklich nette Briefe, also nicht immer die schlauesten hier, was ich hier so lese.
Aber stell dir doch mal vor, du sitzt da im Knast und du liest die Bildzeitung und dann stehen da solche Briefe drin. Alter, da kotzt du doch, oder nicht? Das ist doch furchtbar. Sag mal, was machen die, Alter? Wie krank ist das? Oh nein,
der Arme. Hier, pass auf. Thor, ehemaliger Häftling, per E-Mail. Lieber Boris, ich musste das gleiche Strafmaß absitzen wie du. Es war schwer, es war hart, es war asozial. Doch, du bist ein Kämpfer und Kämpfer geben niemals auf. Dein schlimmster Feind ist die Sinnlosigkeit. Such dir eine Aufgabe. Strukturiere deinen Tag. Fang wieder mit Sport an. Schreib jeden Tag ein Buch. Schreib ein Buch. Male Bilder. Man kann sogar Kumpels im Knast finden. Naja, da haben wir viel Glück. Aber Vorsicht, die sind nicht alle ohne Grund drin. Ohne Grund dran. Ich wünsche dir von Herzen Kraft und einen starken Willen. Du schaffst das. Es ist schneller vorbei, als du jetzt denkst, wie alles im Leben. Na, das ist ja sehr. Das Leben ist schneller vorbei, als man denkt, dass das Leben vorbei ist. Und der Knast erst recht. Siehst du, das sind doch aufmunternde Worte, muss ich sagen. Jetzt gibt es noch hier, warte mal, es gibt noch aktuell einen Boris Becker Quiz, das wollte ich mir mit dir machen. Wo wurde Becker geboren?
Leimen.
Kerpen, Leimen, Mannheim, Leimen, Goldenburg. So
Kerpen war doch so. Michael Schumacher,
genau. Pass auf, das ist schon mal richtig. So, 1985 gewann Becker erstmals in Wimbledon. Wie alt war er zu dem Zeitpunkt? 16, 17, 18, 19?
17.
17. Jawohl. Ja. Habe ich sogar live gesehen damals. Verrückt. Und gegen wen gewann Becker damals? Jimmy Connors, Kevin Curran, Stefan Edberg und Ivan Lendl? Ich würde sagen Kevin Curran.
Kein Plan.
Jawohl, Kevin Curran. So,
den kenne ich gar nicht.
Ja. So, Beckers beste Weltranglistenposition war 1, 2, 3, 4. Best Beckers 1, ne? Weltranglistenposition war er 1?
Ich weiß nur, dass er nicht so gut war wie Steffi Graf. Also irgendwie, ich nehme da mal 2.
2?
Ich nehme da mal 2, ja, vielleicht.
Ja, war auf 1. Toll, danke.
Ey. Ah ja, siehst du.
Scheiße,
ist
so. Gut. Becker gewann
1992.
Ja, ich habe 1 gesagt. Becker gewann 1992 Olympiagold im Doppel. Wer war sein Partner? Erik Jelen, Mark Kevin Göllner, Karl-Uwe Steeb oder Michael Stich?
Oh, ich sag mal Steeb oder Stich, also vielleicht dann. Stich war ja nachher ein bisschen im Unruhe. Die haben sich, glaube ich,
ja, gestritten. Ne? Stich? Ich glaube nicht Stich. Ich glaub,
also Göllner. Steb war auch gut.
Das ich glaube Göllner. Und du sagst Steb.
Ich sag mal Steb, ja.
Oh, es war Stich. Scheiße.
Ich weiß, dass Steb damals so ein Mädchenheld war. Der war bei Frauen angesagt und so. Hm. Der war auch öfter mal auf den Tenniszeitschriften vorne drauf.
Ja.
Das war ja so eine Zeit, da gab es Tenniszeitschriften.
Der so beliebt
war Tennis damals.
Stimmt, der hat aber seine Ehefrau, das war da so eine Schauspielerin. Ich glaube, das war nicht so. Das ist etwas unausgewogen.
Kein Plan. Ich weiß nur, dass die Frau Stich irgendwie Model war, ne? Kann das sein? Die war dann irgendwann mal auf so Hennes und Mauritz Plakaten oder so, glaube ich. Und
Beckers erste Ehefrau war Anna, Barbara, Lilly oder Sandy? Barbara, ne?
Ich glaube Barbara Becker.
Jawohl, ne? Richtig so.
Babsi.
Lilly, Sandy, Gott, oh Gott. Welcher Babsi Sängerin war Becker mit? Ah, das weiß ich. Mit welcher Sängerin war Becker einst liiert? Sarah Connor, Delaney, Michelle oder Sabrina Setlur?
Nee, Sabrina Setlur natürlich.
Die habe ich sogar mal auf einer Party getroffen in Berlin.
Ja. Ja. Das war so die schlechteste Rapperin der Welt. Aber ich weiß, dass sie damals war das so die einzige Frau, die gerappt hat und da fand man das ganz okay.
1996 wurde ein Tier nach Becker benannt, die Buffonaria Boris Beckeri. Was für eines ist das? Ameise, Meeresschnecke, Schabrackentapir oder Schmetterling?
Ich würde mal sagen Nacktmulch. Also.
Schabrackentapir?
Ja.
Soll ich das mal nehmen? Oder eine Ameise?
Er war ja mal fleißig wie eine Ameise.
Meeresschnecke. Schabrackentapir? Nee. Warte mal, Buffonaria Boris Beckeri. Das ist so ein
Schmetterling. Buffonary.
Ich würde sagen Schmeckerling.
Also Buffonary heißt ja eigentlich eine Frechheit.
Also das ist eine Ameise. Was sagen wir? Komm, was nehmen wir jetzt? Ameise, Meeresschnecke, Schabrackentapir oder
Schmetterling? Ja, was passt zu ihm? Naja, ich würde ehrlich sagen, so jetzt, heutzutage würde ich sagen Schabrackentapir. Okay. Damals hätte ich
Schmetterling gesagt. Und es ist die Meeresschnecke. Naja, gut, schade.
Ja, okay.
So, was haben wir noch? Wir sind gleich fertig. Welchen Topspieler trainierte Boris Becker von 2016? Novak Djokovic, Roger Federer, Andy Murray, Rafa Nadal, also Novak Djokovic.
Oh, weißt du,
das wusste ich, das ist richtig. Gleich sind wir fertig, noch zwei. Becker war etwa 10 Jahre Mitglied im Wirtschaftsbeirat vom FC Barcelona, FC Bayern München, FC Chelsea, HSV, Bayern München, ne?
Ich befürchte Bayern München.
Ja, weiß ich doch. So, letzte Frage, sind wir durch? Nicht vorletzte Frage. Entschuldigung. Nach der Tenniskarriere startet Boris Becker eine zweite Profilaufbahn. In welcher Sportart? Angeln, Bowling, Poker oder Schach?
Das war Poker. Der hat Poker gespielt.
Poker.
Oh, Alter.
Poker, Alter, wir sind richtig
ganz gut. Schlimm.
So, letzte Frage. Seit 2017 ist Becker Experte bei Eurosport. Wie heißt seine Tennissendung? Beckers Breakpoint, Boris Blick, Game Set Becker oder Matchball Becker?
Das ist alles so schlimm. Das kann alles von diesem Mist sein. Ja.
Also Matchball Becker oder?
Was ist das Schlimmste? Meistens ist es ja das Schlimmste. Ich sag mal Matchball Becker.
Matchball Becker würde ich auch sagen. Und richtig, jawohl.
Natürlich.
Wir sind voll die Bäcker.
Das kann ich dumm genug
sagen. 9 von 12 Antworten, jawollo. Da kennt sich jemand im Bäcker-Thema aber mal so richtig aus. So,
ja.
Alles klar, wird das Thema auch erledigt.
Hey, du hast aber ein bisschen mehr gewusst. Ich hätte nur eine 4 gehabt oder so.
So, jetzt kommen wir gleich mal zu Finn Kliman.
Ja.
Da habe ich gestern erst die Sendung gesehen von Herrn Böhmermann. Also ja. Erschreckend. Also äußerst erschreckend.
Ja, fandst du auch, ne? Mhm,
muss ich sagen, hätte ich nicht gedacht. Ich habe so die Masken, ich habe da jetzt nicht so einen Bezug zu dem Jungmann, aber es ist natürlich immer, ich weiß, dass im Klimansland, da waren einige Freunde und Bekannte von mir.
Ja, waren die schon mal da?
Ja, da haben die aber immer irgendwelche Traktoren kaputt gefahren, also alles Mögliche zerstört da irgendwie. Das war, was hier so hängen geblieben ist, aber.
Muss man mal kurz mal sagen, wer ist denn eigentlich Finn Kliman? Ich weiß, dass er früher mal so ein Instagram-Held war, der mal alles selber gebastelt hat und der so ein Heimwerkerkönig war, der irgendwie sich selber Sachen erschlossen hat und so und da so ein bisschen Karriere gemacht hat auf Instagram, Social Media. Und dann irgendwann habe ich ihn dann kennengelernt über Olli Schulz und das Hausboot und diese Serie auf Netflix und so weiter. Also er war immer schon Thema so ein bisschen in diesem Umkreis von Böhmermann und Schulz, ne? Und und dann hat er wohl damals, um es mal kurz nochmal den Sachverhalt nochmal zusammenzustellen, was hat er genau gemacht? Willst du es mal kurz schildern? Oder?
Ja, nee, mach du ruhig.
Ja, also was bei mir hängen geblieben ist, ist, dass er wohl irgendwie 100.000 Masken für kleines Geld geordert hat, irgendwie auf den Philippinen oder so, oder irgendwo in der dritten Welt.
Ne? In Bangladesch, glaube ich, ne?
Oder so. Bangladesch, Entschuldigung, genau, siehst du, geht schon los. Und die waren eigentlich unbrauchbar, die waren so nur eine Schicht sozusagen und viel zu dünn, also Quatschmasken, die haben nicht funktioniert. Und er hat dann erstmal in diesem Böhmermann-Film sind die ganzen Dialoge aufgetaucht, die ganzen WhatsApp-Nachrichten, die sie sich hin und her geschickt haben, er und sein Geschäftsführer oder mit wem er das da macht. Also er hat ja wohl so ein ganzes Team von Leuten, die sich um alles Mögliche kümmern, so von Immobilien bis in Fernost billig einkaufen. Und hat dann halt, wurde ziemlich offenherzig drüber gesprochen, dass es darum geht, eben möglichst gut Kasse zu machen, möglichst die billigsten Dinger zu kriegen, die es gibt. Also lassen wir die erstmal in Bangladesch anfertigen und wurden dann aber ausgezeichnet als in Deutschland oder nee, in Portugal hergestellt, in der EU hergestellt, ne? Weil in Portugal hat er wohl auch andere Sachen herstellen lassen von seiner Kollektion. Da gibt's ja diese Klamottenkollektion oder so, ne? Und genau, und dann wurde so getan, als wenn die von da kommen. Und dann hat sich aber rausgestellt, dass die Dinger nicht funktionieren. Und dann kam die Flüchtlingskrise und dann hat er, glaube ich, oder war das?
Ja, die waren wohl nicht aus, die Qualität war nicht ausreichend, ne? Verschenkt, also in so einer Goodwill-Aktion oder so. Das finde ich auch mega scheiße, ne? Also dann noch
ganz schlimm.
Sich dann noch die Lorbeeren da abholen für irgendeinen Plunder, ey. Also
ich weiß gar nicht. Das kam auch in diesem komischen WhatsApp-Dialog vor. Da haben die sich da so Smileys geschickt, weil sie jetzt als soziale Menschen dastehen und so, ne? Und in Wirklichkeit sind das natürlich unbrauchbare Masken für Flüchtlinge.
Ja, super, danke schön, ja.
Und die Krönung war, das hat sich ja noch ein bisschen später rausgestellt, war, dass er auch noch einen Teil der Masken verkauft hat an so eine soziale Organisation, und zwar 6.000 Stück wurden verkauft. Und zwar haben sie gesagt, wir verkaufen die euch zum Selbstkostenpreis, weil das ja für einen guten Zweck ist. Haben die für 1 Euro verkauft, 6.000 Stück von diesen unbrauchbaren Masken. Und in Wirklichkeit haben die aber nur 48 Cent gekostet in der Produktion. Das heißt, die haben auch noch das Doppelte berechnet für defekte Masken und das auch noch für ein soziales Projekt. Alter, das war also schon doll.
Schon doll, ja. Ist echt, ich meine, ich muss, also erstmal A, fand ich die Sendung ja echt ganz gut, super von der Dramaturgie und so, hat Böhmi das ja echt gut hingekriegt und vor allem dann am Ende noch ein Viva con Aqua trinken und dann noch den Song zu spielen von ihm. Das ist richtig, Alter, das sitzt mal so richtig, ne? Und dann, weiß ich, frage ich mich immer, was dahinter steckt. Also, warum macht der das? Also, geht es ihm wirklich ums Geld verdienen oder ist das alles vordergründig, was er da macht, oder hat er entdeckt, dass man damit irgendwie Leute, dass man da schön irgendwie noch eine schnelle Marke machen kann. Ich weiß nicht, wo das herkommt bei ihm, weil eigentlich sollte man sich ja dann für eins entscheiden, Geld verdienen oder irgendwie ein cooler Typ sein, der soziale Verantwortung übernimmt, aber hat nicht ganz geklappt, ne? Also ich glaube, dann diese windelweichen, wachsweichen, komischen selbstinszenierten da ins Entschuldigung oder Erklärung.
Ach, furchtbar.
Alter, halt bloß die Klappe, ey, such dir wirklich mal besser einen Anwalt, das geht gar nicht irgendwie.
Also bei mir war der Eindruck Eindruck entstanden, dass er so ein Typ ist, der so ganz eigentlich auch nicht so untypisch ist, ehrlich gesagt, wenn man mit dieser Startup-Szene zu tun hat und so. Das sind alles Leute, die wahnsinnig gut sind in Social Media, sich gut in Szene setzen können, meistens junge Leute, cool tun und so, einen coolen Style haben. Er ist ja auch, er malt ja auch Bilder, sich dann irgendwelche jungen Frauen in die Wohnung hängen und so. Ja. Und das ist so ein komisches Getue. In Wirklichkeit geht es halt vor allem um Cola. Er hat zum Beispiel auch ganz viele Leute, lässt er für sich arbeiten, hat überhaupt, macht aber keine sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse. Also hat nur so auf Billigebene wird wird da ganz viel, werden Leute abgezockt und wird
sehr, ja, im Klimazwar, ne? So, da waren ja ganz viele, ja, Leute, die dann angeblich gar nicht bezahlt werden hätten können, ja, weil es so viele sind und die haben sowieso Bock gehabt und so, ne? Ja. Aber
also ich finde sowas immer so ein bisschen scheinheilig, weil es wird immer so getan, als wenn das so alles so wahnsinnig menschlich und nett und freundlich und sozial wäre. Und in Wirklichkeit ist aber, ich glaube, würde ich sagen, jeder Edeka-Filialleiter, der Lehrling ein richtiges Gehalt bezahlt und Auszubildende ein richtiges Gehalt bezahlt, ist für mich 10-mal sozialer als so ein Spinner. Das ist einfach nur die Optik und das Auftreten und diese Kompetenz in den sozialen Medien. Mehr ist das nicht. Also,
er hat noch eine Werbeagentur, weil er irgendwie in 3 Minuten einen Werbeclip auf dem Klo zusammenschneiden kann oder sowas. Ja. Ne? Irgendwie, ein 1000-Sasser.
Ja, ist doch gut.
Mal gucken, ich weiß gar nicht, ja. Die Platten waren auf 1, glaube ich, ne?
Kein Plan.
Siehst du, so wenig weiß ich darüber, ja. Ja, ja, gut. Aber nee, ich fand das irgendwie ganz witzigen Typen oder so, aber ich wusste auch, dass da irgendwelche Befindlichkeiten gab, irgendwie seitens Böhmermann gegenüber Finn Kliemann. Hm. Und Olli Schulz, glaube ich, so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, der war ja ist ja ein Freund von ihm gewesen, ne?
Ja, das tut mir ein bisschen leid. Ich weiß gar nicht, das haben sie auch bei ihrem Podcast letzte Woche nicht gucken lassen. Hatten wir ja beide mit Spannung darauf gewartet, auf den Podcast am Sonntag, ne? Fest und flauschig, ob sie denn darüber reden. Olli Schulz als Partner von Finn Kliemann, weil die sich ja dieses Hausboot teilen von Günter Gabriel. Angeblich war das ja alles so metaphorisch dann. Also ich habe das nicht so gelesen, nicht so verstanden. Ich habe mir das angehört. Ich habe dann nachher von anderen Leuten gehört, ja, das waren alles Metaphern auf Finn Kliemann. Kann ja sein, also ich habe es nicht so verstanden.
Ich habe es auch nicht so gedacht.
Wahrscheinlich wollen sie erstmal sacken lassen, das Ganze. Ne? Was soll jetzt Olli Schulz machen? Er muss ja jetzt auch erstmal klarkommen. Was soll er jetzt? Ne, ist halt jetzt so, ich würde sagen, die Marke Finn Kliemann dürfte tot sein, schätze ich mal.
Würde ich auch sagen, ja.
Als Unternehmer kann er ja vielleicht irgendwie weitermachen. Klar, er hat ja sicher Kompetenz, was du gerade sagtest, Werbekompetenz, auch sicher Kompetenz generell in der Vermarktung von Textilien und ähnlichen Sachen. Immobilien hat er wohl auch jede Menge und so. Ne? Da kann er einfach ein erfolgreicher Geschäftsmann sein, so wie viele andere, warum nicht? Ne? Also ist ihm zu wünschen, warum nicht?
Ja, wenn wir verfolgen, mal gucken, aber das war, glaube ich, so der Absturz der Woche, wo wir jetzt sind.
Kann man sagen. Ja.
Flimmerkiste auf Last Exit Andernach. Ausgewählte Serien und Filme für Kino- und TV-Freunde. Arndt und Eckart haben für Sie reingeschaut.
Oh.
Ja, ich kann mal anfangen. Ich habe geguckt, Rabije Kurnaz versus George W. Bush von 2022, neuer Film von Andreas Dresen, habe ich in Rostock die Premiere gesehen, da war der Regisseur Andreas Dresen auch selber anwesend. Der hat übrigens auch diesen Brief unterschrieben, diesen offenen Brief, wo es darum geht, dass wir keine Waffen an die Ukraine liefern sollen, habe ich auch erst nachher erfahren. Also der Film handelt jedenfalls davon, von diesem Bremer Taliban, so wie die Bild-Zeitung ihn benannt hat.
Ja.
Ne, du weißt Bescheid, ne? War ja ein großes Thema in der Bild-Zeitung. Also es ist also ein deutsch-türkischer junger Mann.
Wie hieß der?
Bitte?
Wie hieß der nochmal?
Der heißt Kurnaz. Ich weiß nicht, wie der Vorname ist. Also die Mutter heißt Rabische, der Sohn heißt auch Kurnaz mit Vornamen. Mit Vornamen weiß ich nicht, aber war eigentlich ein relativ harmloser Typ, vielleicht ein bisschen dämlich, ist eben zu Zeiten von 9-11 nach Pakistan gereist und wollte da zur Koranschule gehen. Und soweit man das jetzt weiß, wollte er nicht Terrorist werden oder sowas, aber es hat sich ja offensichtlich echt definitiv den falschen Zeitpunkt ausgesucht und wurde dann eben von den Pakistanis, wenn ich es richtig verstanden habe, an die Amis für ein paar tausend Dollar verkauft und wurde dann nach Guantanamo verschleppt und ist da viele Jahre gewesen.
Murat
Kurnaz, genau. Und Riesenthema war die ganze Zeit oder ist ja bis heute, dass wir ihn eigentlich längst hätten da rausholen können. Also man hätte ihn wohl schon 2002, waren deutsche Behörden vor Ort und Steinmeier war wohl dagegen, ihn rauszuholen und das wird ihm bis heute halt nachgetragen. Ne? Und der Film ist eigentlich ganz geil, Rabije Kurnaz versus George W. Bush, weil er das aus der Sicht der Mutter macht. Dadurch ist das Ganze so witzig. Dadurch ist es eher eine Komödie und das ist ganz geil, weil das Thema ist ja wirklich so niederschmetternd und deprimierend, dass es eigentlich, weiß ich nicht, wir haben ja schon mal über den Film The Mauritanian
gesprochen. Genau, der war auch sehr beeindruckend, muss ich sagen.
Der war sehr beeindruckend, aber auch sehr deprimierend,
absolut,
sehr belastend.
Ja, absolut.
Ne?
krass.
So.
Ja.
Und das ist der Film hier halt nicht, weil der ist eben aus der Sicht von einer Bremerin, von einer Bremer Frau. Der Mann ist Schichtarbeiter bei Mercedes. Also sie fährt immer mit riesigen Jahreswagen von Mercedes rum und alle müssen mal wegspringen, wenn sie kommt, weil sie ziemlich rasant fährt. Und sie rennt, als erstes fährt sie auch direkt in die Moschee zu dem Typen, der da den Sohn ein bisschen verführt hat und so und macht dem erstmal ein paar und bedroht den erstmal und so. Also eine richtig coole Deutsch-Türkin, sehr selbstbewusst und dann der Anwalt ist auch so ein richtig so ein dröger, unwirscher Bremer Anwalt, richtig geiler Typ, so wenn man sich, so stelle ich mir auch einen Bremer Anwalt vor, ehrlich gesagt, und dann eben ihr Mann, der kommt erstmal völlig genervt und übernächtigt, weil er halt ständig Nachtschichten schiebt, ne? Mhm. Denn die Söhne, die bauen nur Scheiße zu Hause und also ist alles ganz witzig, so richtig, wie man sich so eine.
Aber es ist eine Familie Doku, halt, klar, natürlich eine Doku, ne?
Also, nee, ist ein Spielfilm. Ist ein
aber,
Spielfilm.
Aber mit den Original, mit der richtigen, also ist die Mutter ist nicht die richtige, also, achso, okay.
Nee, das ist so eine Komikerin, die ist auch, ich weiß, so, wie scheiße. Heißt die nochmal? Die ging jetzt durch alle Talkshows, ist so eine dicke Türkin.
Meltem Kaptan.
Ja, sowas, so heißt sie, glaube ich, genau. Ja, genau. Und die, Scheer, ja. Weil ich hatte mich immer schon gewundert, warum die jetzt überall saß. Und das war wegen diesem Film halt, ne? Und also der Film ist an sich, ist halt, der macht aus diesem grimmigen Stoff halt so ein bisschen so ein Film fürs Massenpublikum. Der könnte sehr gut am Sonntag um 20.15 Uhr laufen. Ist eher nix für so eine kritische Twitter-Blase, die das alles schon weiß.
Wo läuft der? Wo kann man den vielleicht
gucken? Den kannst du im Augenblick im Kino sehen, wahrscheinlich in Programmkinos, nehme ich mal an.
Ach so, okay.
Und das Lustige ist, genau, ein kleines Easter Egg gibt's noch, da Dresen spielt sich selbst nämlich als Richter des Supreme Courts in Washington, wo die sich nämlich alle nachher wiederfinden, weil sie dann nachher, diese Ravische Kurnas, verklagt George W. Bush und sie sind dann nachher, landen vor dem Supreme Court und bekommen Recht. Also es ist eine richtig geile Heldengeschichte auch. Sehr witzig inszeniert, kann ich nur empfehlen.
Ja. Ah ja, super Tipp. Ja, weil ich im Programmkino muss ich ja, ich suche händeringend nach einem neuen guten Film, den ich im Programmkino gucken kann, weil alles andere ist jetzt irgendwie für mich irgendwie nicht interessant, was gerade läuft. Ich habe überhaupt nichts geguckt, ehrlich gesagt. Ich habe aber es gibt so eine Art kleines Geheimnis bei Pixar. Ich weiß nicht, ob es mir aufgefallen ist. Das habe ich jetzt gerade, fand ich ganz so ein bisschen Gossip. Bei Toy Story, bei Cars, Wall-E und so, findet Nemo, ist immer dieses A113, ne? Also irgendwie entweder, da ist immer dieser Code, also auf Nummernschildern oder irgendwie auf irgendwelchen also irgendwelchen Items in irgendwelchen Filmen. Und da gab es ja dann schon die wildesten Verschwörungstheorien. Wieso hat Pixar überall diese A113 versteckt oder so? Es ist wahrscheinlich wieder irgend so ein Jesus-Freimaurer-Code oder so. Und, was ist das denn überall?
Kommt natürlich.
Und dann wurde das jetzt Geheimnis gelüftet. Das ist nämlich das Klassenzimmer des berühmten California Institute of Arts, wo die erste Generation der Animationskünstler in den frühen 80er Jahren eben angefangen hat, Grafikdesign zu studieren und Character Animation. Und das ist das der Raum A113, an der California Institute of Arts Universität. Und da müsst ihr jetzt keine Sorgen machen. Also die A113 ist auch bei Simpsons, kommt das vor. Es ist die A113 überall zu finden. Also es ist ganz, ganz, nichts Schlimmes, ne? Es hat nichts mit Corona oder so zu tun oder irgendwas anderem. Einfach ganz, ganz harmlos, aber könnt ihr mal drauf achten, denn wisst ihr auch gleich wieder, habt ihr wieder cooles Wissen oder so, was die alten Herren euch hier verraten. Das war noch mein Input hier heute.
Geheimwissen.
Thema Flimmerkiste.
Ja. Ja. Ich habe noch einen Film geguckt von 2017, den gibt es auf Amazon Prime, Teil 1 und 2, Killer's Bodyguard. Das ist so ein Body-Action mit einem riesigen Cast von Stars.
Killer's Bodyguard heißt das?
Genau, Killer's Bodyguard 1 und 2 auf lustigerweise, willst du den amerikanischen Originaltitel von mir wissen? Ich sage ihn dir. Hitman's Bodyguard 1 und 2, auf Deutsch Killer's Bodyguard. Und, Samuel L. Jackson, Ryan Reynolds, Gary Oldman, Selma Hayek, also ein riesiger topgeiler Cast.
Ja.
Und eben Reynolds und Jackson so also als Duo Infernale, die machen das auch glänzend. Also ein One-Liner jagt den nächsten und man reist halt um die Welt und erlebt tolle Abenteuer. In Amsterdam zum Beispiel fliegen da so die Hollandradfahrer in die Grachten, wenn sie vorbeikommen und passieren immer witzige Sachen. Ist also, wenn man so auf so gut gelaunte, humorvolle Filme steht, wie die früher so üblich waren, so Buddy-Action, dann ist man da gut aufgehoben und ich habe mir auch in Kürze den zweiten Teil angucken, der ist jetzt nämlich auch raus und auch auf Amazon Prime zu haben. Genau. Also Killer's Bodyguard macht Spaß.
6,9, ich bin ja so ein IMDb-Idiot, 6,9, ja, aber lohnt sich, ne? Also, oder weil ich.
Ist einfach, wenn man wenn man dieses Genre mag und das vermisst so ein bisschen, weil es ja nicht mehr so häufig vorkommt im Kino und so, und wenn man nicht jedes Mal immer Dwayne Johnson und die Leute sehen will, sondern mal wieder so ein bisschen was anderes. Also wie gesagt, Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson, die machen das sehr gut.
Ja, sehr schön.
Also einen Film habe ich noch, und zwar, und zwar habe ich einen Polizeiruf 110 von Dominik Graf geguckt, den mag ich ja sehr gerne, den Regisseur, Cassandras Warnung von 2011 mit Matthias Brandt in der Hauptrolle und Ronald Zehrfeld als seinen Widersacher, und ist halt im Grunde so gedreht wie so ein italienischer Giallo, hat mit einem Polizeiruf eigentlich, was eigentlich eher so ein langweiliges Label ja ist, gar nichts.
Sag mal, italienischer Giallo, was ist das?
Giallo ist dieses Genre der italienischen Krimis aus den 70er Jahren, wo es vor allem darum ging, dass irgendwelche geheimnisvollen Serienmörder mit schwarzen Handschuhen Frauen aufschlitzen, und also der vor allem auf Schockeffekte angelegt ist. Riesige Blutfontänen immer und halt viel Aufregung, viel wilde, laute Musik und so.
Wo kommt das und, der Name her? Weißt du das zufällig?
Giallo heißt, ich glaube, es waren mal so Hefte. Ich glaube, Giallo heißt auch, glaube ich, gelb. Also es sind so gelbe Hefte gewesen. So italienische Pulp-Fiction-Hefte, kann man sagen. Es waren, so, wie nennt man das, so Groschenromane. Und die hießen in Italien, glaube ich,
also Giallo. Also keine Comics, sondern Romane. Also richtig.
Genau. Na eben so Billigromane, ne? Ja, so, und ja, okay. Und ne, so ein bisschen grottige Romane. Und daraus wurde halt ein Filmgenre irgendwann, genau. Und also da wird halt, das ist halt eben im Grunde wie so ein italienischer Film, oder Poliziotti kann man auch sagen, das waren auch solche also Polizeifilme italienische, ne? Und da wird halt geprügelt und gekillt und große leidenschaftliche Liebe natürlich und jede Menge Knalleffekte. Also hat mit dem normalen Polizeiruf Sonntagabend eigentlich nichts zu tun, und ist von 2011, also Cassandras Warnung, wenn der mal irgendwo läuft auf dem Dritten, kann man sich da angucken.
Ah ja, genau, sehr schön. Ja, das ist doch mal eine schöne Empfehlung gewesen.
Liebe Videofreunde, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Herkömmliche Podcasts konnten ihre Hörer oft nur oberflächlich erreichen. Deshalb gibt es jetzt Last Exit Andernach mit tiefenwirksamen Stimulantien über Spotify, Apple iTunes, YouTube und viele andere Kanäle. Dank der über Jahrzehnte bewährten Geschmackskontrolle von Dr. Arndt und Professor Eckert wird auch das körperliche Empfinden sensibler Zielgruppen nie wirklich verletzt. Last Exit Andernach wirkt sofort und bringt Sie gut durch die Nacht.
Schmökerecke. Erlesenes aus Literatur und Leben. Lesen, vorlesen, nachlesen auf Last Exit Andernach mit Arndt und Eckert. Unsere Schmökerecke.
Ja, ich habe mir ein Buch gekauft, da bin ich einer Empfehlung gefolgt von Micky Beisenherz. Die hat er abgegeben in seinem Podcast, wie heißt er nochmal, Filterkaffee und also jedenfalls in seinem aktuellen Podcast, der dreimal die Woche kommt, wo die Nachrichten immer abgebildet werden und so. Und das Buch heißt jedenfalls Geschlossene Gesellschaft, ein Reichtumsbericht. Geschlossene Gesellschaft, ein Reichtumsbericht ist von Dennis Gastmann. Dennis Gastmann kennt man, der war lange Autor bei Extra 3, bei der Satire-Sendung, war dann auch Auslandsreporter und so weiter, und hat auch mal so ein Buch, was man eigentlich, was viele auch kennen, mit 80.000 Fragen um die Welt. Das war auch mal so ein sehr beliebtes Buch. Und dieses Buch, da hat er halt wirklich es geschafft, sich in die obersten Kreise reinzuluxen, und hat dann eben so die Geschichten über Milliardäre und über das Milieu, in dem die leben und wie die leben, und das ist teilweise wirklich extrem witzig und unterhaltsam, teilweise auch deprimierend. Also er ist dann zu Gast zum Beispiel bei einem ukrainischen Oligarchen, die gab es ja damals noch, bevor der Krieg losging, dann bei dem berühmten Schraubenkönig Reinhold Wirth, der ja sozusagen weltweit die Baumärkte beherrscht, ne? Und oder Rolf Sachs zum Beispiel, dem Sohn von Gunther Sachs, der eben, mit dem fährt er dann über diese legendäre Bobbahn in St. Moritz und ähnliches, und ja, ist dann also unterwegs eben von Marbella und nach Monaco und von Cannes bis Sylt sozusagen, London bis Katar, ist er halt unterwegs mit den Reichsten der Welt, und erzählt eben davon, und du merkst halt, dass diese Leute eben auch alle nur mit Wasser kochen, und was man sich eh schon denken kann, was man ja eigentlich auch aus jeder Zeitung liest, dass die eben auch so ihre Probleme haben, und Naja, also das beschreibt er sehr schön und vor allem ist es so ein Insiderbericht aus so einer Welt, wo man sonst nicht so reingucken kann. Und die Zeitschrift Geo hat darüber geschrieben, über Dennis Gastmann, hartnäckig wie Michael Moore und furchtlos wie Borat. Und so ist es auch. Also es ist tatsächlich, mir wäre da vor Peinlichkeit, wären mir da die Ohren abgefallen, wenn ich da hätte machen müssen, was er da macht in seiner Recherche. Und er bleibt aber dran und notfalls ruft er die Leute halt 10-mal an, bis er da rein darf. Und ja, das ist ihnen auch zum Teil gelungen. Und ja, spannendes Buch. Geschlossene Gesellschaft.
Ja.
Ne, gibt's so bei Amazon und überall und genau.
Geo hat solche Buchkritiken oder was?
Geo? Du wusstest ich auch nicht, ja, steht hier. Geo,
also
Geo.
Naturmagazin.
Ist ein hätte ich jetzt auch gedacht, ja, aber ja. Diese Zeitschrift mit den schönen Fotos früher und so, ne? Aber ich kenne das auch. Geo und dann gibt es noch Geo Lino, diese Kinderausgabe, ne?
Ja,
da
genau,
gab es jedenfalls.
Genau, ja,
genau. Ich weiß gar nicht, gibt es die Zeitschrift noch? Ja, wahrscheinlich.
Ne? Also, ja. Puh, keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht genau. Ja, ich habe jetzt gar keinen aktuellen Buchtipp, aber vielleicht nächstes Mal. Muss mal gucken.
Genau.
Liebe Leseratten, liebe Bücherwürmer, auf Wiedersehen hier bei uns in der Schmökerecke.
So, ich wollte mal was erzählen. Wir haben heute Mittwoch, ich weiß nicht, der Eurojackpot ist, glaube ich, jetzt gerade bei 87 Millionen, ne? Ich glaube, irgendwann ist die Zwangsausschüttung, ne? Ich weiß nicht, spielst du Lotto eigentlich? Oder?
Nee, aber das hört sich natürlich echt geil an.
Eurojackpot, also ich kenne viele, die spielen ab 50 Millionen irgendwie, also
ja.
weil dann auf Gewinnklasse 3 auch schon Sinn macht. 85 Millionen ist jetzt im Jackpot, also wir sind ja ein bisschen früher dran. Also, keine Ahnung, ich bin ja auch überhaupt nicht hier... Wir sind ja gegen Spielsucht, ne? Gegen sozusagen solche Dinge. Aber
ja.
Jetzt habe ich mich gefunden, voll geil. Und zwar bei Eurojackpot gibt es so eine Eurojackpot-Seite, da kann man wenn man da gewinnt, also ich glaube der höchste ausgeschüttete Betrag waren 120 Millionen. Ne? Da gibt es den 120 Millionen Euro-Shop bei Eurojackpot. Da kannst du dir, pass auf, da kannst du dir aussuchen, was du mit 120 Millionen machst. Ne? Zum Beispiel wie viele Spielekonsolen kann ich mir holen? Ne? Ein Stück 300 Euro. Jetzt, oder hier, wie viele Luxusuhren, wie viele Jetskis, Turnierpferde, Tibet. Pass auf, eine Tibet-Dogge kostet 1,3 Millionen. Also das...
Was?
Ich wusste gar nicht, das klingt ein teures Hundchen, ne?
Weiß ich, was so, ist das für ein Hund?
Ja. Ein eigenes Atelierloft. 560.000. Eine Yacht, 8,9 Millionen. Ich habe jetzt mal einfach hier ein Gemälde von Edward Munch, der Schrei. Für 119 ja. Millionen und dann kann ich noch eine Küchenmaschine kaufen. Also man kann da so eine Art Rechner, das musst du so vorstellen, das sind lauter Bilder.
Geil.
Wie viel Markensneaker? 120. Kann ich so, okay, ich schmeiß nochmal jetzt 8 Paar Markensneaker rein, ne? Ein Edward Munch Gemälde, eine Multifunktionsküchenmaschine für 1400 Euro, bleiben noch 97.000 über. Jetzt nehme ich nochmal 3 Smartphones, kann man nicht genug haben, mit Designerhandtasche. Was nehmen wir noch? Ein Jetski? Das ist so geil. Ein Turnierpferd? Guck mal, ein Turnierpferd wäre jetzt nicht mehr drin. Das kostet nämlich 100.000.
Schade.
Ein italienischer Sportwagen. Also die Seite heißt 120millionen.eurojackpot.de, weil das heißt, ihr könnt schon mal anfangen zu träumen. Ja. Weltraumflug, 65 Millionen. Ne? Könnt ihr machen.
Boah,
oder
so
teuer? Ja, 65 Millionen, aber darunter, also eine Kategorie günstiger, wäre der eigene Hollywood-Film für 55 Millionen.
Ja.
Also die Top 6 sind, also fängt an mit der karibischen Insel bei 17 Millionen, der Hollywood-Film 55 Millionen, der Weltraumflug 65 Millionen, ein eigenes Kreuzfahrtschiff 87 Millionen. Das ist ja billig, ne?
Wie, das sind teurer.
Total.
Die sind teurer.
Einen eigenen Weltklasse-Fußballer 100 Millionen, also da kriegst du sogar schon einen in Holland und noch so ein Zweitligaspieler obendrauf.
Der die spielen ja bei dir im Garten zu Hause, ne?
Ja, der ist ja bei, der ist auch für 85 zu Chelsea, Manchester City gegangen jetzt, ne? Also es war ja so fest. Und dann der Edward Munch kostet,
119, ne?
119,9. Ja, also toller Rechner, also da kann man sich hier den Warenkorb und dann kannst du hier, Alter, das ist das der erste.
Aber man kann es auch direkt bestellen, ja, oder?
Wenn ich jetzt bestelle, also man kann das bestellen und dann
kannst du. Oder kannst du auch einen Wunschzettel anlegen, wenn jemand anders gewinnt, oder?
Genau. Ja, dann kannst du sagen. Hier, pass auf, warte mal, steht da echt bestellen? Gewinnspielteilnahme. Da kriege ich jetzt 10 ausgefüllte Euro-Checkpot-Zettel.
So.
Also ich weiß nicht, ob das irgendwas davon erstrebenswert ist. Eine eigene Golfanlage, eine Villa mit Pool oder eine karibische Insel.
Ich stelle mir gerade vor, wie ich das so wie so ein Rennpferd habe und so dann häng ich in den Stall, hänge ich dann den Schrei von Edward Munch. Und
ey, meistens wenn du in England lebst, dann kannst du damit ja eh nichts anfangen oder investierst ja alles in Alkohol und Zigaretten, sag ich mal, und sonstigen Freuden, vorzugsweise mit männlicher Genese.
Aber das spielen meistens ja dann, also spielen Europäer mit, sagen alle aus ganz Europa, ne? Oder
wie ja, das geht, ja genau, deswegen so diese hohen Summen auch, aber, aber diesen Rechner fand ich jetzt einfach nur geil, den wollte ich mal kurz vorstellen, ja. Weil ich wusste gar nicht, das ist das, was man erstrebt, also von Marken, Sneaker über Spielekonsole bis über, von Oldtimer übers Rennpferd bis zum Hollywood-Film und naja.
Hollywood-Film.
So, aber das tut nichts zur Sache, aber wir wollten ja noch die Top 10 machen, ne? Die fanden ich übrigens sehr geil diesmal, muss ich sagen.
Beerdigungssongs.
Lange dran gebastelt.
Ja.
Yeehaw! Howdy, partners! Tonight we got the best of the best for you. Welcome to our last Exit Andernach Top 10. It's just awesome!
Ja, schönen Gruß an einen der wenigen regelmäßigen Hörer, Uli P. aus Uli E. aus P. Mhm. Also Uli, vielen Dank. Ich hoffe, wir hatten die Kategorie noch nicht gehört. Bitte nochmal schreiben.
Ich glaube schon, aber egal.
Mist, dann machen wir es halt. Okay, dann machen wir es halt nochmal. Ist egal. Das ist halt so eine Art Zyklus. Ich habe genau, aber es hat voll Spaß gemacht. Also das hat mega Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe zu viele. Also und zwar die Top, also ich habe das so verstanden, die Top 10 Beerdigungssongs, ne? Also eigener, also sozusagen, die man selber gerne vielleicht auch sogar mal.
Habe ich auch so gedacht, ja.
Also, weil, obwohl da sind auch so viel Schrott, also viele Sachen dabei, wo ich denke, naja, da werden ja vielleicht einige die Kirche verlassen, wenn das läuft, aber
man
kann es ja mal probieren.
Ja, habe ich auch.
Ich glaube, ich habe zu viele, aber ich habe auch zu jedem irgendwie einen Bezug irgendwie.
Ja, gut.
Soll ich anfangen oder?
Ja.
Muss ich mal kurz sortieren hier. Und zwar habe ich, ich hatte mal, ich glaube, Wham, Wake Me Up Before You Go Go. den habe ich, glaube ich, rausgeschmissen. Ach so. Ich glaube, der ist gar nicht dabei. Aber den hätte man auch nehmen können, ne? Also, Wake Me Up Before. Dann habe ich, rausgeflogen sind Wham, Wake Me Up Before You Go Go, was jetzt doch sehr zynisch ist. Mhm. Dann The Allman Brothers, Ain't Wasting Time No More. fand ich irgendwie. Also auch ganz witzig vom Text her. Also bei Nummer 10 ist Prefab Sprout, God Watch Over You. Also eine Pop-Hymne, unglaublich toll aus den 80er Jahren. God Watch, ich kann es jetzt schlecht vorsingen. Also sehr hymnisch, sehr getragen, gerührt zu Tränen, ist wirklich ein toller Song. Wir hatten, glaube ich, ich habe mal bei der Plattenfirma gearbeitet, als wir diese sozusagen Reissue gemacht haben. Von diesem Album. Das ist ein Song, der ist sozusagen schon aus den 80ern, wurde aber nochmal neu aufgenommen. Und der Paddy McAloon, der Sänger, ist eine Legende halt in England, ne? Und ganz tolle Platte. Ist die Band, Band gibt es seit 1977 und hat, glaube ich, die Hochzeit irgendwie in den Anfang der 80er. Genau, Prefab Sprout, God Watch Over You. Also eigentlich müssen wir da mal eine Playlist, vielleicht müssen wir da mal irgendwie die auf die Playlist packen oder so.
Ja.
Das weiß ich nicht. Ja. Das war eine Nummer 10, aber es ist ein zu Tränen rührendes Gitarrenpop-Stück aus England.
Ah, wie schön.
Wer es nicht kennt.
Bei mir ist auf Nummer 10 der schlechteste Song. Und zwar habe ich einen Song, der wirklich ganz schlimm ist. Und zwar ist das einer der Songs, der zu den beliebtesten Songs mittlerweile gehört, die auf Beerdigungen laufen und am häufigsten laufen. Und zwar ist das von Andreas Gabayé. Der ist ja an sich schon schlimm.
Ja.
Und von ihm der Song heißt Amoy, sing mal uns wieder. Und also Amoy, sang mal uns wieder. Das läuft wohl gerne auf allen möglichen Beerdigungen. Und ich gebe euch mal einen kleinen Textauszug. Wenn das Blut in deine Adern friert, wie dein Herz aufhört zum Schlagen und du auf wie zu die Engel fliegst, dann hab keine Angst und lass die einfach tragen. Einmal sagen wir uns wieder. Und das ist eben gehört eben inzwischen zu den meistgewünschten Liedern wohl und hat eben einen traurigen Hintergrund, nämlich den Suizid seines Vaters und den seiner jüngeren Schwester. Also er scheint da so eine belastete Familie
beides
zu haben.
Was? Beides Suizide?
Ja.
Ach du Scheiße.
Und viele
das
Trauernde
ist scheiße, ne? Ja.
Und viele Trauernde identifizieren sich wohl mit der Botschaft des Liedes und das scheint sowas zu sein, was die Leute...
Ist das der mit dem Hakenkreuz auf dem Cover da?
Ich glaube, er sagt, es ist kein Hakenkreuz, sondern er hat nur so eine...
Zufällig.
Du weißt.
die, ja, ich weiß schon.
Er nimmt so eine Körperhaltung ein und Spaß muss sein, gell?
Spaß muss sein, ja, klar. Selbstverständlich. Okay, das ist ja krass irgendwie. Zwei Suite. Wahnsinn, ey. Das ist ja total schwerst traumatisch. Ich habe bei mir Nummer 9, die Sterne, du musst gar nichts. Keiner Text. Du musst gar nichts. Kennst du den Song? Also du musst gar nichts und du musst nicht aufstehen, du musst nicht. Geiler Text. Also die Sterne kennt man, Universal Tellerwäsche und so, ne? Die Sterne, Hamburger Schule, ehemals noch, kennst du aber, glaube ich, ne? Also
Ich kenne vor allem, kenn ich diese Aussage, ich muss gar nichts. Das sagen Leute immer gerne, wenn sie genervt sind von ihrem Chef oder so.
Du musst gar nichts. Du musst nicht der Erste sein, du musst nicht der Zweite sein. Du musst nicht Geburtstag haben, du musst nicht Geburtstag feiern, du musst nicht zur Schule gehen, du musst nicht schwimmen, du musst nicht tanken, du musst nicht essen, nicht, du musst nicht trinken, du musst nicht rauchen, du musst gar nichts. Er passt zur Beerdigung, also da muss man ja nicht mehr viel, also viel ist das meiste erledigt. Insofern passt er ja jetzt ganz gut so. Ne?
Das ist cool. Genau. Ich habe bei mir Living in a Box von Living in a Box.
Alter, du bist doch ein Arschloch, ey, was soll das denn, ey? Du bist doch echt Zyniker. Also, wenn ich jetzt mit meinem vielleicht Zynismus komme, kommst du mit dem Vorschlaghammer, Alter.
Ich kann auch gar nicht weiter viel zu sagen. Also, stimmt, ich fand einfach nur den Titel so lustig.
Tut mir auf jeden Fall nicht für dich leid, ey.
Es handelt auch für was anderes.
Das tut mir für dich leid, dass du so immer so hier Gefühle hast. Also, Living in a Box. Ja.
Ich entschuldige mich auch dafür, aber es war eben einfach, der Gag war gut. Und es ist halt, in den 80ern gegründete englische, britische Popband.
Ja.
Ne, es war die größte Hitsingle der Gruppe.
Am I Living in a Cardboard Box, ja.
Genau, und also es geht auch gar nicht um Sterben, es geht eigentlich um Armut, ne, also, dass jemand im Karton leben muss. Also, nee, wirklich, es geht um Armut und so. Aber auf jeden Fall haben die damit auch den Platz 5 der britischen Charts erreicht und Living in a Box war der einzige Top 40 Hit der Gruppe in den USA und erreichte auf seinem Höhepunkt sogar auf Platz 17 der Billboard Hot 100 und mehr ist dazu auch nicht zu sagen, außer dass es ein witziger Song für eine Beerdigung ist.
Ja, genau. Ja, da hast du wieder die Zynismus Zenit erreicht. Ich habe Green Day, Wake Me Up When September Ends.
Ah, nee. Hast du, du darfst sowas sagen, aber ich nicht, oder
was? Living in a Box ist aber schon härter, oder? Schöner Song, also Green Day fand ich früher mal gut.
Ja.
Auch Anfang der 90er, Wake Me, ist eine Ballade, die einzige Ballade oder eine der wenigen Balladen von Green Day. Mhm. Ja, ist auch etwas zynisch gemeint oder so. Ich glaube, danach habe ich nur noch einen zynischen Song und danach ist das Ganze. Pass auf, ich sag dir mal eins, ab 5 könnten die alle auf meiner Beerdigung laufen. Also ohne Scheiß, ohne Zynismus, ne?
Ich will die Leute
bei mir können auch die, ich will die zynisch zum Heulen laufen. Die Leute auch zum Heulen bringen, weißt du? Die
sollen ja, warum?
Ja, ist so schön, die ist immer. Das würde mich freuen, wenn sie alle heulen.
Wollte ich gerade sagen, was hast du denn davon?
Okay. Jetzt soll ich die Fips Asmus in Platte spielen oder was,
ey? Ja, aber du bist doch dann eh weg. Warum
sollen sie Nein, aber die Vorfreude. Vorfreude ist die schönste
Freude. Ne, die haben sie ja jetzt, also die Vorfreude.
Na gut. Okay.
So.
Ja.
War ich dran?
Du bist dran.
Okay. Ich hab Habe ich nicht
dran Living in the Box? Ich hab gerade Green Day erzählt, Digga.
Achso, sorry. Ich hab auch jetzt wieder ein bisschen, ich weiß, du bist jetzt auch wieder gleich. Es ist von Jamiroquai, Deeper Underground.
Ey, pass auf, ey, ich glaube, ich kann dich toppen. Ich glaube, ich kann dich auf meiner Nummer 6 toppen, aber
gespannt, okay.
Du bist auf jeden Fall nicht schlecht. Also deeper
underground. Ja. Also der Refrain geht jedenfalls, I'm going deeper underground, there's too much panic in this town. Und ist also eine Single von der Band Jamiroquai aus dem Soundtrack zum Film Godzilla von 1998. Und der Song war eben Bonustrack auf dem 4. Studioalbum Synchronized und den gab es dann auch nochmal auf der, ne? Und dann gab es auch nochmal die Sonderausgabe des 5. Albums, Funk Odyssey und Deep Power Underground war eben in vielen Ländern ein Hit und war die erste und einzige Single der Gruppe, die Platz 1 der britischen Single-Charts erreichte damals.
Ja, okay.
Genau, Deep Power Underground.
Mhm. Cooler Song. Ja. Trotzdem bleibst du ein zynisches Arschloch.
Ja, sagt der Mann, der hier, hör auf jetzt, wirklich.
Ja, ich bin auch eins, ich darf das ja sagen. Weil ich ja selber, ich besitze im selben Boot. Also ich habe bei mir jetzt was ganz Trauriges und zwar Marvin Gaye, Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough, ne?
Ja,
also das meine, das ist ja nun eine Soul-Hymne, ne?
Wow.
Ain't No Mountain High Enough.
Hör ich ganz oft, finde ich
super. Ain't No River Deep. Nee, Wide Enough. Ain't No Valley. Ach so, egal.
Da geht's um Liebe, ne?
Ja. Aber das ist ja mal ein Song, also mein lieber Schwan, wer da nicht ein Taschentuch sucht, der hat mich nie gekannt. Ja. Obwohl, es ist doch egal, wer das, ob wir da beerdigt wird.
Der geht zu Herzen.
Ja, auf jeden Fall. Also, hey, nochmal an Heinef. Ich meine, es ist doch noch nicht so, ich meine, das, ich glaube, das war ja ein Riesenhit in damals, als der,
na, keine Ahnung, wann
rauskommt, 69 oder so.
Ja, 60er, oder?
Das klingt ja,
so. Ja. Ist das Motown oder was?
Ja, 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 genau. Also, der war ja, der Herr Marvin Gaye war ja auch bei Motown. Aber die Nummer ist auf jeden Fall, ich glaube, ich weiß gar nicht, muss mal kurz gucken, wie lange die auf Platz 1 war, aber das war.
Ja.
Also ein ganz toller Song und
absolut.
Auf der ist bei mir auf Nummer 6.
Ja, wie cool.
7, glaube ich. Warte mal, 7.
Ja. Okay. Ich habe dann noch als nächstes mal was ganz anderes, auch ein bisschen was Humorvolles, aber jetzt ist für das Spiel, das könnte ich auch mir sehr gut auf meiner Beerdigung vorstellen, und zwar von Hans Albers, Das letzte Hemd. Das ist ein Song, den kennt man, glaube ich, auch so ein bisschen. Es war damals so ein Gassenhauer, ist bekannt geworden 1957 in dem Film Das Herz von St. Pauli. Ist eigentlich so ein späterer Film schon von Hans Albers, aber es geht eben darum, eigentlich geht es in dem Lied darum, dass jemand getröstet wird, der sein Geld verloren hat, obwohl er immer sparsam gelebt hat und so. Und es erinnert eben daran, dass das Geld nach dem Tod, dass man das nicht mitnehmen kann. Kleiner Textauszug für die, die sich nicht erinnern daran, obwohl die meisten kennen das wahrscheinlich. Das letzte Hemd hat leider keine Taschen, man lebt nur einmal auf der Welt. Drum lass uns schnell den kleinen Rest vernaschen, im Himmel braucht der Mensch bestimmt kein Geld. Und das ist also, wenn Hans Albers das singt, hört sich auch noch ein bisschen schöner an. Und das finde ich zum Beispiel einen sehr schönen Song. Und Nö, das letzte Hemd hat keine Taschen und der Sarg hat keine Regale, ne?
Oder wie heißt das? Kein Regal, ja.
So, danke,
genau. Ja. Ja, sehr schön. Ain't No More, nein, nach überhaupt nicht auf 1, es war auf Platz 19 und 1967, ja.
Tragisch.
Was? Okay. Das ist echt schwach, ey. So, okay,
pass auf, jetzt. Dein Geburtsjahr, oder?
67? Ja, genau. So, Nummer 6 ist Johanna von Kotschian. Aufstehen ist schön. Aufstehen ist schön, wer sagt das? Das ist so ein Duett, ne? Also, sie singt immer Aufstehen, viel höher natürlich, ne? Zwei Oktaven,
ne? Ja, hoffe ich.
Aufstehen ist schön, wer sagt das? Wenn man die Kinder beim Schlafen, ach, was ich, auf jeden Fall. Kennst du den Song? Also,
jetzt ist wirklich
ganz toller Song. Also, ich meine, stell mir vor, und dann geht der Sargdeckel so langsam auf, ne?
Ja.
Und dann geht er wieder zu. Das schönste Geräusch der Welt ist, wenn der Wecker stellt. Alter!
Das ist fies. Sind
alle verrückt gewesen in den 60ern, oder? Oder was,
70ern? Ja.
Ja, okay. Aber das war mein einziger Zynismus.
Ja, natürlich, der einzige.
Stell dir vor, stehst da. So, jetzt, ja. Herr Kielstrup hat sich noch folgende Musiktitel gewünscht. Wir lauschen andächtig im Gedenken seiner und dann bam, 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 aufstehen.
Genau, das sind kleine
Hydraulik da drin. Und dann heimlich aus der Tasche. Naja, gut, mal gucken.
Ja, genau.
Das finde ich auch geil. Wir haben vorher noch Flachmänner verteilt am Eingang.
Ja,
so,
genau. Ja, genau.
Ja. Er war ein harter Trinker und so. Machen wir in dem
Gedenken.
War ein
harter Trinker. Das spricht eine Person von dir.
Das Image kann ich mir jetzt nicht mehr andichten. Das ist zu spät. Also muss ich ja richtig. Naja, ich glaube,
Rollschuhe sind in. Ist das von den Torfrock? Ist das denn davon nachgemacht? Rollschuhe sind in.
Aufstehen ist schön. Wer sagt das? Aufstehen ist schön. Wenn man diese Kinder.
Oder kennst du nie wieder Alkohol? Wer hat das gesagt?
Nee.
Nie wieder.
Auch okay. Gut.
Kennst du auch nicht, ne? Ich weiß, dass du es nicht kennst. Ja.
Das sind alles verrückte Zeiten damals irgendwie. Aufstehen, kein Alkohol. Geil.
Ja, gut, die Leute vorbei sind, ne? Eben noch. Wirtschaftswunder. Bruttosozialprodukt. Du weißt ja. So, ich habe da noch. Jetzt habe ich wirklich einen Song, der auch. Den findest du bestimmt kitschig, mir geht er zu Herzen. Und zwar von Queen, The Show Must Go On. Und das ist für mich halt ein Lied, was auch wirklich. Das einfach total damals auch in die Situation zu Freddie Mercury passte, der das eben aufgenommen in den letzten Tagen seines Lebens. Also wirklich, also das ist irgendwie, mehr geht nicht. Und wurde wohl großteils geschrieben von Brian May, dem Gitarristen, ne? Und war eben dann auch die Möglichkeit sozusagen für die Band, dann sich zu der damaligen schwierigen Situation so musikalisch zu äußern, in der sich die Band eben befand, weil es war ja schon so fortgeschrittene AIDS-Erkrankung bei Freddie Mercury und
ist er an Krebs oder an AIDS gestorben?
An AIDS gestorben ist er damals und wurde immer dünner und so. Ne? Und dann, es gibt noch so ein letztes Bild von ihm, wo er so im Garten steht mit seinem Hund und so ein ganz dünnes. Haben die Paparazzi so durch die Büsche fotografiert, ganz schrecklich. Und ja, Brian May war eben wohl auch erstmal besorgt darüber, dass dass Freddie das Lied eben wegen seiner Krankheit gar nicht mehr singen könnte, aber Freddie hat ihn eben dann vom Gegenteil überzeugt und hat es dann gesungen, und es ist für mich ein kraftvoller Queen-Song, auch wenn es ein Spätwerk schon ist, wie man, klar, ist nicht so rockig, aber das ist sowas, wo ich, was ich auch...
Ja, der Song ist toll, ja, ne? Der passt doch, ja, der so. Ist doch noch nicht so...
ne, ist auch nicht so. Weiß nicht, wenn es auf Deutsch wäre, wäre es wahrscheinlich ein Schlager, aber so ist es halt für mich ein Klassiker, ist ein englischer Klassiker, so, und finde ich sehr, kann ich mir auch für Beerdigung sehr gut vorstellen.
Hm. Also als Freddie Mercury gestorben ist, ich weiß, das war, glaube, meine ich, Anfang der 90er, ne? Ich glaube 91 oder so.
Ich
muss kurz gucken.
Das kann.
Weil da war, da lief mir, egal welchen Radiosender du anhattest, es lief immer Bohemian Rhapsody oder es wurde einfach jeder scheiß Song. 91 geboren, gestorben, 24. November 91. Also da hast du jeden Queen-Song gehasst, ne? Egal was, ne? Also außer die mit diese, weiß ich hier, Let's Dance, ne, warte mal, wo ist der mit David Bowie zusammen?
Ist nicht Let's Dance oder was? Warte mal, das ist, ich weiß, es gibt irgendwie so einen Song.
Ich komme gleich drauf. Auf jeden Fall, da hast du irgendwie, das war so schlimm, da haben sie wirklich alles kaputt genudelt irgendwie.
Ja. Denn Dancing is the Street war, glaube ich, mit den Stones, ne, oder was?
Ja,
oder
ja, Dancing is the Street war mit den Queen Stones, dann war.
Und jetzt State of Shock
war mit Under Pressure, We Will Rock You, was war das? We Are the Champions, Radio Gaga, I Want to Break Free, somebody to
Love. Ich weiß, jedenfalls ist die Musik bei uns zu Hause, ist sie sehr beliebt und läuft, also meine Tochter liebt die Musik, meine Frau liebt die Musik und läuft bei uns rauf und runter im Queen, ne? Ja. Ist generationsübergreifende Musik, kann man schon sagen.
Ja. Ich war aber damals leider kein Fan. Ich hab mir die Platten nicht gekauft oder so.
Ich habe nur die Best-of gehabt und da war ich so 13, 14, da wurde das auf allen Partys gehört. Also das war so eher so Anfang der 80er, ne?
Ja, genau. Ist das nicht Under Pressure gewesen mit David Bowie?
Under Pressure, genau, das war...
ich glaube, das
war auf jeden Fall. Ja, es kann sein.
Ich glaube, das war Under Pressure und die haben das. Ich glaube, das waren so die einzigen Nummer, die sie dann nicht gekillt haben.
Und das wurde geklaut, denn ich weiß noch, Ice Ice Baby.
Ja, da hat er genau. Schöne Grüße an Vanilla Ice. Der genau. Keinen einzigen Cent verdient, also gar nichts. Also weder nicht mal von den Masterrechten. Ne? Also so gesagt, ey, Alter, so hier kannst du dir mal schön abgeben, die Kohle, weil das war ja gar nicht mal angefragt, ne?
Aber ist wahrscheinlich die bekanntere Version, oder? Ice Ice Baby, würde ich jetzt fast sagen. Aber ich weiß es nicht genau, ist auch egal.
Okay. Kann, ja, damals jedenfalls. Kann, ja, wahrscheinlich. Könnte sein. Meine Nummer 5 ist Lou Reed, Walk on the Wild Side. Achso, jetzt wird es doch noch zynisch. Oder Perfect Day. It's such a perfect day.
Ja, für alle, die noch Geld schulden, weil dieses sind natürlich immer Perfect Day.
Die mir noch Geld schulden, ja. Walk on the Wild Side, meine Walk on the Wild Side passt eigentlich immer so, ne?
Das ist cool, ja. Das ist cool.
Da geht es aber auch um Blowjobs und sowas, ne? Ich weiß gar nicht, aber ist egal, ich bin ja eh nicht in der Kirche.
Was mit der Kirche zu tun? Ich befürchte.
Nicht ist gewinnen, Head, da geht es doch um Blowjob.
Ich befürchte, innerhalb von der Kirche gibt es mehr Blowjobs als außerhalb, ehrlich gesagt. Aber
geschenkt, also eh alles unchristlich hier, weil irgendwie. Deswegen kann ich auch Number 666 und Number of the Beast hast du wahrscheinlich auf 1.
Nein,
du bist ja, hab ich nicht. Aber du bist ja katholisch, ne?
Ich bin katholisch,
ja. Entschuldigung, dann sehe ich das nehmen können.
Ja, dann wirst du meinen Songs auch anmerken.
Genau, ich habe die Songs mit Devil und so habe ich überhaupt nicht, schade.
Nee, ich auch nicht. Doch, ich habe einen. Einer kommt noch.
Okay, du bist jetzt dran mit
so einer 5. Okay, bei mir jetzt auch, das auf 4. Wirst du auch, den kennst du auch, den findest du auch sehr schön, und zwar von den Drifters, Save the Last Dance for Me. Das ist auch ein sehr schöner Song.
The Drifters.
Kennst du das noch? Save the Last Dance for Me, ganz toller Song. Und Save the Last Dance for Me.
Ach so, ja, doch.
Der wurde gecovert diverse Male von, was weiß ich, Paul Anka, Tina Turner hat es gecovert, Dolly Parton, Neil Diamond. Und wurde 1960 von den Drifters Nummer 1 Hit gewesen in Amerika, 61 dann schon gecovert und so ging es immer. Achso, in Deutschland hieß der Song Mit 17 fängt das Leben erst an. War auch ein Riesenhit, war erst das Typische, aber erster Platz in Deutschland 1961. Genau. Mit 17 fängt das Leben erst an.
Und oh, 18 hört es auf, wenn du einen Motorradführerschein machst.
Ja, aber auf jeden Fall ist ein schöner Text. Song und finde ich passt auch gut zu einer Beerdigung. Save the Last Dance for Me ist auch schon sehr schön. Mhm. Ja.
Ich habe jetzt, und zwar Nummer 4, Lee Hazelwood, My Autumn's Done Come. Das ist ganz, so eine Klaviernummer. Also Lee Hazelwood, also irgendwie hat, mein Herbst ist gekommen, ne? Also, und eine wirklich, eine brillante Nummer. Also ist auch nicht, überhaupt nicht bekannt, sag ich mal, unbedingt. Also außer bei Lee Hazelwood-Fans. Aber die Nummer müssten wir wirklich mal, ich würde gerne meine Top 3 in unsere Fidi- und Bumsi-Liste packen. Oh Gott, in unsere, schicken die Liste? Jetzt fange ich schon mal.
Schicken die
sorry. Das ist Konkurrenz? Nein,
das wir können mal anfragen, also ob sie die aufnehmen.
Also, ja. Kiss all the, ich versuche mal zu singen. Kiss all the pretty ones goodbye. Give everyone a penny that cry. You can throw all my tranquil pills, ich kann nicht singen. Throw all my tranquil pills away. Oh Gott, ich kann echt nicht singen. Let my blood pressure go its way. Go on its way. Also Blutdruck egal, meine Tranquilizer egal. Cause my autumn's done come. My autumn's done come. Let's let those I don't care days begin. I'm tired of holding my stomach in. No more Slinky Vogue dolls for me. No more Slinky Vogue dolls for me. I'll take Sears and Roebuck dolls gladly. Also der bevorzugt Sexpuppen anstatt von irgendwelchen echten. Naja, Cosmo Adams kann bring me water and Scotch tall. A big long black cigar. That ain't all. Hang me a hammock between my big trees. Leave me alone, damn it. Let me all. As I please. Also, also echt eine geile Nummer, geiler Text und die Musik ist wirklich brillant. Es ist nur so ein Klavier, glaube ich, und ein paar Streicher. My Autumn's Done Come von Lee Hazelwood. Kennt man dieses Boots Are Waiting for Walking irgendwie?
Ja.
Kennt man ja. Also, super Nummer. Also, wirklich großartige Nummer. Auf Nummer 4
bei. Ja. Ja. Okay, meine Nummer 4 ist von Johnny Cash. God's Gonna Cut You Down, also ist auch ein ganz toller Song. Ursprünglich bekannt als God Almighty's Gonna Cut You Down. Ist also ein traditionelles amerikanisches Volkslied, wusste ich gar nicht. Also ist ein sehr altes Lied, wurde erstmals 1937 aufgenommen von den Heavenly Gospel Singers und 1946 vom Golden Gate Quartet. Und ist seitdem eben in Vielzahl von Versionen rausgekommen, so von Country bis mittlerweile wohl auch Electronic und Black Metal. Und in dem Text geht es eben darum, dass Übeltäter davor gewarnt werden, dass sie eben letztendlich doch vor Gottes Gericht kommen und es nicht vermeiden können. God's gonna cut you down, egal was du machst, ne? Und Johnny Cash hat dann 2003 diese berühmten Platten ja aufgenommen mit Rick Rubin und da gibt es eben diese Version von God's Gonna Cut You Down auf American 500 Highways und das ist eben deutlich anders als die Gospel-Version natürlich und hat sich offensichtlich, wenn es hier richtig ist, in Amerika 670.000 Mal verkauft. Ich weiß nicht, ob damit das Album jetzt gemeint ist oder der Song. Auf jeden Fall ganz toller Song. Den könnte ich mir auch gut auf einer Beerdigung vorstellen. Fast ein bisschen zu klischeebeladen, aber einfach ein toller Song auch. God's Gonna Cut You Down.
Ja. Hatte ich auch überlegt, ob ich den da was nehme.
Ach so.
Ich habe bei mir wir wollten noch einen Metal-Song.
Ne?
Nummer 3 habe ich Nothing Else Matters von Metallica. Einfach nur so aus Spaß, weil irgendwie ist ja eine geile Nummer.
Passt
auch. Und passt auch irgendwie. Ist halt irgendwie auch. Ich habe das Album auch gefeiert damals und ich meine, gut, kennt jeder. Es ist vielleicht auch ganz schön mal in so einer Kapelle mal so einen schönen
und passt auch zu einer Beerdigung, finde ich gut. Ist eigentlich der Song selber, den hat man einfach sich so damals ein bisschen übergehört, ne, weil der wirklich ja immer und immer wieder lief und so, und das war einer von diesen, so war es so Metallicas Hochzeiten, als sie wirklich Mainstream waren, würde ich sagen, ne, und da gab es so ein paar Songs, die halt ohne Ende liefen, das war unter anderem der, aber ich finde, als Beerdigungssong macht der echt Sinn.
Ich muss sagen, ich war mal auf einer Beerdigung vom damaligen Freund, den ich aus den Augen verloren habe, der ich will gar nicht ins Detail gehen, und der war sehr beliebt, der junge Mann, so ungefähr mein Alter gewesen. Und die Kirche, der war Handballer und war total beliebt und so. Die Kirche war voll, also die Kapelle, das war auch nicht in der Kirche, sondern so eine Friedhofskapelle, aber eine richtig große. Es war Sommer, es war heiß, es war komplett voll. Diese Kapelle war bis auf den letzten Platz belegt. Die Handballer und so weiter noch standen offen, diesen offenen Türen, da kann man so ganz aufmachen, standen alle da. Der Sarg stand da, es stand ein Foto von ihm vor dem Sarg. Und dann hat er sich Songs, dann hat er unter anderem von Airborne eine Nummer. und ich glaube zwei so Rock-Songs, ne? Also, ja? Alter, das war echt, das war wirklich, also dann fiel das Licht so rein in die von hinten, also mal sozusagen, es kam durch die Fenster, es wurde so gleißendes Licht so über den Sarg, so wirklich ich dachte, ich bin bei einer Beerdigung von so einem Rockstar oder sowas, ne?
Ja.
Weil es war so rappelvoll und diese Musik, das hat so gewirkt. Es war cool. Auch so eine leicht balladeske Nummer. Es war echt beeindruckend, muss ich sagen. Also es war wirklich, ich habe es auch voll aufgedreht, die Anlage. Ich glaube, es waren insgesamt zwei Songs oder drei Songs sogar. Ganz, ganz tragisch, auch, ich will gar nicht ins Detail gehen, also es war irgendwie, aber ganz verrückt, weil es würde ja normalerweise in der Kirche, würde es das ja gar nicht geben. Also es geht ja nur, wenn du nicht in der Kirche bist, dann kannst du, glaube ich, solche Songs auch nur spielen. Und ich meine, es geht ja nicht, dass ich Metallica jetzt irgendwie in der katholischen Kirche da. Oder? Ich meine, machen Sie das?
Weiß ich nicht, das weiß ich nicht.
Da kannst du dann höchstens danke für meine Arbeitsstelle oder sowas, aber das kannst du vielleicht noch
wünschen. Ich glaube, du kannst tatsächlich, mittlerweile kannst du, glaube ich. Jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube, du hast falsche Vorstellung. Also,
ja?
Ich kann mich zum Beispiel jetzt an eine Beerdigung erinnern, das hat meine Mutter mir erzählt, das war halt ein katholischer Gottesdienst und das war jetzt vom gerade eben erst, vor zwei Monaten oder so, es war die Schwester von einer Freundin von ihr und die war in so einer, sagen wir mal, Motorradgruppe und da lief tatsächlich dann wohl in der Kirche von Rammstein Engel, der Engelsong.
Ehrlich?
Weil das einfach so, und die wurde auch am offenen Sarg in ihrer Lederkluft und so beerdigt und das Motorrad stand daneben und so. Und
der Pfarrer ist entlassen jetzt, oder was?
Du hast so eine merkwürdige Vorstellung, Alter. Das ist wirklich. Ja. Die machen das, was du möchtest mittlerweile. Die sind sehr serviceorientiert.
Ehrlich?
Okay. Ja,
müssen sie auch
schon. Ja,
ich glaube schon. Alle haben es auch nötig.
Ich glaube allerdings auch.
Aber ich war mal auf einer Beerdigung von so einem Gitarristen hier, der wirklich sehr gut Gitarre gespielt hat und irgendwie auch viel zu früh verstorben ist. Echt so geweint, ey. Das war in einem Bestattung. Es gibt ja auch so Beerdigungen, so kleine Feiern in so einem Bestattungsunternehmen, ne? Also wo du gar nicht, keine Kapelle und keine Kirche.
Klar.
Und dann stand die Gitarre da oder seine Gitarre neben dem Sarg. Und ich sag, alter Scheiße. Und dann
das will ich nicht machen.
Alle hunderte von, also ganz viele Freunde, die kamen aus New York oder die waren lauter so Musiker, die sich alle über die ganzen Erdball zerstreut, für einige wenige, aber ganz traurig, also liefen auch Rockballaden, irgendwie, glaubt, da lief sogar Motley Crue oder sowas, also weil er diese Art von Musik gespielt hat, ne, also ganz krass war das, ja.
Ja, naja. Ich erinnere mich noch so, dass diese auf YouTube übertragene Beerdigung von Lemmy, das ging ja über mehrere Stunden und war ja auch dann ganz ergreifend, hat Dave Grohl gesprochen und so weiter und so fort. Und das, was ich auch da sehr erschütternd fand, ich glaube, dass die Stiefel und dieser Zylinder von ihm da aufgebahrt waren. Und das fand ich mit am berührendsten sozusagen, dass da so ein persönlicher Touch irgendwie war. Ne? Aber ansonsten ist das ja...
Habe ich gar nicht gesehen.
Eigentlich,
ja, da waren ja alle wahrscheinlich, auch Gene Simmons oder wer, da waren doch alle irgendwie, ne? Und da waren noch, oder? War noch nicht, das war noch...
Ja, da waren ganz viele.
Aber ach nee, das war Dimebag Darrell, war auch so, da waren die, glaube ich, alle.
Ja, ja. Weißt du, dass ich das sehr berührend fand, weil das irgendwie, weil der halt, der hat besonders, du weißt ja, wie der ist ja sehr, sehr wortgewandt und der ist ja, sozusagen hält ja über zu jedem Thema, kannst du ihn nachts aufwecken und er hält einen Vortrag, Dave Grohl, ne, also ist so ein bisschen für mich so der Moderator der Metal- oder Rockszene oder so, ne, naja.
Also Lemmy wurde mal gefragt, was würden sie den Leuten als Botschaft hinterlassen? Keep away from assholes.
Ja, genau.
Ja, da recht. Ja. Absolut. Da absolut recht. Ne? Einfach weg. Einfach, genau. Jetzt bist du dran, oder was? Bist
du ja, ich bin dran. Genau, und zwar habe ich, dran, ja. Genau, habe ich mir gewünscht. Das hat weniger was mit dem Song zu tun, also weniger mit dem Titel was zu tun, als mit dem, also der heißt The Man in Me von Bob Dylan, also der Mann in mir, und von 1970 veröffentlicht auf dem Album New Morning, ist aber eigentlich für mich, glaube ich, ein relativ unbekannter Song von ihm, ist bekannt geworden, auch mir bekannt geworden, durch den Film The Big Lebowski von den Coen Brothers von 1998. Und zwar ist er in der Anfangsszene und dann in so einer Traumszene zu hören und muss man sich einfach mal anhören, ist so ein psychedelischer Song, der irgendwie ganz gut so wie soll ich das sagen? Also du hast das Gefühl, du fliegst so ab in die Sterne und ist einfach ein guter Song, glaube ich.
Aber du bist kein Bob Dylan-Fan, ne, eigentlich, oder?
Überhaupt nicht, ja. Überhaupt nicht. Ich finde ihn, so als Typ finde ich ihn sympathisch, weil ich so über den höre und so, aber die Musik ist nicht so, ich mag die Stimme nicht so gerne. Ich kann auch mit dieser frickeligen Gitarrenmusik nichts anfangen, mit dieser Konzertgitarrenmusik und so. Aber ja, ist auf jeden Fall ein richtig geiler Song und ja, der passt auch so, würde auch gut zu einer Beerdigung passen, genau. The Man in Me.
Ja, ich glaube, ich erinnere mich dann an die Szene. Bei mir Nummer 2 ist bei mir ein ganz persönlicher Song, Mercury Rev, Goddess on the Highway. Und zwar, das war so diese LSD-Zeit, da wo man da mit 19, kam die Platte raus, glaube ich, 91, sowas gehört hat. Also sehr, sehr psychedelischer Gitarrenpop aus USA, also die Band wurde in Buffalo, New York gegründet und schöne Grüße an Heiko und an Sven, die kennen die Platte natürlich auch und wurde mir damals, glaube ich, von Heiko empfohlen. Ja, toller Song, aber sehr persönlich, kennt, glaube ich, auch keiner, aber sehr, 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 sehr starkes Album, Mercury Rev. Die Platte heißt auch Goddess on the Highway, also Göttin auf der Autobahn. glaube ich, so wird das, glaube ich, übersetzt. Genau, das war jetzt, ich wollte auch einen Gitarren-Pop-Song drin haben irgendwie und den habe ich jetzt auch mal. Die Platte ist von 98 ist die sogar. Und die heißt Deserters Song. Ja, alles falsch. Die Platte ist von 98 und heißt Deserters Songs. Jetzt noch was.
Genau. Deserteur-Lieder.
Genau, wenn Lieder nur eins kennt, aber dann jeder wieder, glaube ich. Das wäre, glaube ich,
Ah, okay. Ja, ich habe bei mir auf Platz 2 jetzt nochmal einen richtigen Metal-Song, den habe ich auch hauptsächlich wegen des Titels genommen, und zwar ist das von Slayer Postmortem von 1986.
Nein! Ja, klar. Also, echt, so ein Knaller haust du da rein, Alter.
Dachte ich mal so, ne? Und das ist eben so, einfach auch, weil der
Postmortem
Song...
Postmortem also, von Slayer, sehr gut.
Ja, und zwar Lyrics und Musik von, beides von Jeff Hanneman und Kerry King, ne? Und Jeff Hanneman ist ja auch früh verstorben und ist irgendwie auch so ein tragisches Schicksal und bedeutet eben auch, passt auch, auf Lateinisch bedeutet Postmortem halt nach dem Tod und wird am häufigsten natürlich wieder in diesem Slayer-Zusammenhang am häufigsten natürlich bei Obduktionen und Autopsien und so weiter verwendet wohl und ist eben der Song geht eben um die Beschäftigung mit dem Tod als Mittel zu
der
einem...
Wofür wird er verwendet?
Ja, also der wird sozusagen in der Pathologie verwendet, sozusagen. Also Postmortem heißt sozusagen, wenn du jetzt nach dem Tod und wenn dann wahrscheinlich, ich würde mal sagen, wenn eine Obduktion gemacht wird, dann...
Dann läuft es leer?
Nee. Nein, dann ist der Begriff Postmortem, die haben dann so lateinische Floskeln, die sie benutzen, ne? Also wenn sie die Leiche öffnen und so weiter und so fort. Und von daher stammt das und würde ich vielleicht nehmen so als Rausschmeißer aus der Kirche, vielleicht dann so zum Schluss, also dass die Leute wieder zurück ins Leben gehen. Das ist einfach sowas nochmal, wo es nochmal richtig knallt und auch ein kurzer Song, glaube ich, ich würde sagen, der ist vielleicht so 2-3 Minuten oder so und ja, ist einfach so ein Song. Für mich ist das ja sowieso, was für viele andere nicht ist, für mich ist das auch eine Musik, die viel mit Humor zu tun hat und irgendwie einfach eine sehr lebendige Musik für mich, würde ich mal sagen. Eine sehr lebhafte Musik und gar nicht so sehr jetzt morbid oder schrecklich oder sowas, sondern, weiß nicht, so eine Frage, wie man es... Ich bin damit aufgewachsen als junger Mann. Ich habe das immer als eine positive Musik wahrgenommen, die einfach sehr viel Aktion inne hat und so. Und na gut.
Das war dann Nummer 2 jetzt, oder?
Jo.
Achso. Ja, Slayer, nicht schlecht. Ich habe bei mir, also die ultimative Hymne für meine Beerdigung wäre The Crossroads von Bone Thugs and Harmony.
Ja,
weil das ist immer noch eine knaller Nummer. Ich finde ist ja eine Single, die ist rausgekommen, ich glaube 96, genau, eine Rap-Nummer, und zwar zum Tod von Eazy-E, also für die Beerdigung von Eazy-E von NWA. Und ja, das ist immer noch geil, immer noch, ich glaube, das ist der einzige Hit irgendwie, den die überhaupt hatten, die Band kommt selbst aus Cleveland, Ohio, also ist wirklich gar nicht West Coast, also gar nicht, Ohio ist ja nicht West Coast, ne? Nee. Also das heißt, und die haben auch seitdem auch irgendwie nichts mehr, also die Nummer ist so brillant und geil, das sind eine brillante Rap-Ballade und das Video ist auch total klasse gemacht, also richtig so, so richtig Gänsehaut, wie dann irgendwie der Tod, also es spielt alles, dieses Video spielt komplett in Compton oder Inglewood oder South Central Los Angeles, ne, wo die und die Crips und Bloods oder laufen da rum oder und dann kommt irgendwie der Tod, das ist glaube ich so ein, also so ein, der kommt dann in so eine Limousine, irgendwie mit so schwarzen Mantel und berührt dann irgendwie die älteren Leute, also Leute, die dann irgendwie sterben halt so, ne? Und in den Himmel fahren und eben, und dazu eben dieses See You at the Crossroads, ne? Und eine Hammernummer, finde ich immer noch mega geil. Die Band Bone Thugs and Harmony bestehen aus Busy Bone, Wishbone, Lazy Bone, Crazy Bone und Flaschenbone. Aber und haben seitdem auch, glaube ich, außer dieser Nummer eigentlich nichts, was richtig irgendwie funktioniert hat, meiner Meinung nach. Ne? Aber, ja. Aber
Der Song ist ein Hammer, den hast du mir letztes Mal noch auf deinen Geburtstag vorgespielt. Der ist echt geil. Ja, ich habe mir dann nachdem ich ihn auf deinem Geburtstag letztes Mal gehört habe, habe ich mir auch den direkt runtergezogen und aufs Handy gepackt. Und ja. Das ist auf meiner Hip-Hop-80er-Playlist, obwohl es eigentlich gar nicht 80er ist, ne? Aber naja, den finde ich gut.
Ja, Hammer, ja. Genau, das muss auf jeden Fall laufen. Das ist, ich bin ja dann, ich war noch nie in Kalifornien, aber ist egal.
Das hat ja damit nichts zu tun.
Ja, ich habe
Nummer 1. Genau, mein Nummer 1 ist auch so ein alter Klassiker und zwar noch älter, und zwar von Laurel Aitken.
Ja.
It's Too Late. It's Too Late. Das ist ein ganz toller, so ein gefühlvoller Song. Geht eigentlich darum, dass es zu spät ist für eine alte Liebe, die wieder neu anzufangen und so. Ist ein Song, den höre ich auch ganz gerne. Also, das ist ja,
wie geht der denn ungefähr? Weil ich dachte, was.
It's Too Late. Baby, it's too late. Ich kann auch leider ganz schlecht singen, ehrlich gesagt.
Scheiße. Einfach mal. Irgendwas sagt mir das aber.
Ja, es ist so ein halber Reggae schon. Das ist so früher Reggae, würde ich sagen.
Ah, okay.
Und der Typ ist ja auch ursprünglich, wo kommt er nochmal her? Also er wurde aber eigentlich auch in Kuba, auf Kuba geboren, ist dann irgendwie nach. Achso, er ist dann aber nach Jamaika umgezogen, in den 30er Jahren, ne, in Jamaika, und ist von da aus dann natürlich von Kingston nach England in den 60ern, da hat er dann Karriere gemacht, ne, hat dann eben so Klassiker, wie, also gerade diese, für die damalige Skinhead-Bewegung geschrieben, eben Sally Brown, Skinhead Train, ne, gilt so als Godfather of Ska und, hat eben in den 50ern Karriere gemacht und dann, wurde dann eben, irgendwann Godfather of Ska, High Priest of Reggae, Boss Skinhead und
den Artist nochmal eben ganz kurz.
Laurel Aitken, geschrieben Laurel Aitken. Laurel Aitken, ne, it's Too Late, ist so in dieser Szene halt ein wahnsinnig angesagter Typ. Gibt so 1000 Fotos von ihm, wo er dann von irgendwelchen 150 Kilo Skins abgeknutscht wird und so. Ist so ein kleiner, schwarzer, knarziger Typ so. Und ist ein ganz toller Song, It's Too Late, ist wirklich. Also muss man hören, das ist wirklich ein ganz schöner Song. Ist auch in vielen Soundtracks mit drin und so. Und It's Too Late passt ja auch zur Beerdigung.
Das ist dann nochmal, okay, alles klar.
Genau. Ich erzähle den Text nochmal kurz. And it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it, something inside has died and I can't hide. And I just can't fake it, oh no, 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 it's too late to say that you're sorry after you've broken my poor heart.
Und ist denn du hast eine persönliche Beziehung zu dem Song auch, ne? Oder
ist einfach
vorher schon, oder
ist ja, natürlich. So? Die kann ich schon stehen, habe ich ewig lange schon auf meinem Handy, weil das so eine, es ist so eine, ich weiß nicht, das ist so, ich habe so ein paar Oldies und aber meistens aus dem Filmzusammenhang irgendwie oder so und kann dir nicht sagen, wo ich den jetzt her hatte, aber ich vermute mal, dass der irgendwo auch ein Soundtrack war oder so. Und das,
ist einfach cool, ein cooler Oldie. Nee, ja, cool. Ich bin ausgesprochener Reggae-Fan, muss ich mir mal,
mal an. Ach doch, Laurel Aitken kannst du mal hören,
ja. Ja, war doch schön, das ist ja toll, da haben wir ja ganz gerne für die Beerdigung ja ziemlich lang, ne, wenn die alle spielen. Ja. Ja, wollen wir die Top 3, unsere Top 3 auf die
Bums, auf die Bumsi-Liste machen wir
die. Die schicken Bumsi-Liste packen.
Die machen wir auf deine private Bumsi-Liste und wir können sie aber auch auf unsere schicken Didi-Liste raufmachen. Wir
schicken Didi Bumsi. Überall.
Okay. Ich weiß nicht, hast du die auf deinem Handy oder was?
The best of the best. On last exit under Nana. Thank you and good night.
So, Rums Bums ist schon wieder Schlafensgezeit.
Ach.
Oh Gott, das war ja schon wieder.
Soweit.
Oh, Alter, 1:15, das ist ja mal fast keine anderthalb Stunden mehr.
Das ist ja Wahnsinn, das ist ja viel zu kurz.
Alter, wir müssen doch noch ein bisschen sabbeln, ne? Das geht
so. Einfach laufen jetzt noch, komm. Du kannst inzwischen schon mal Kartoffeln schälen. Ich mähe den Rasen und. Wir lassen einfach noch laufen eine halbe Stunde.
Was ist privat los? Achso, ich fahre nach Helgoland nächsten Morgen.
Ach, schön, ja.
Ich fahre auf die schöne Insel Helgoland.
Oh, grüß mir schön die Insel, ne?
Ja, da warst du auch öfter mal da. Halt,
ja, so. Wunderbare Insel. Hab ich echt die schönsten Urlaube verbracht. Und du kannst da, wie gesagt, die Düne ist wunderschön. Aber was macht ihr? Fahrt ihr, geht auf jeden Fall, kauft ihr ja den
Zigarren und Whisky und sowas, Dingen, ne? Weil wir haben ja schon eine Anzeige gekriegt, als wir auf Bochum waren. Und da haben wir dann gleich von der Deutschen Wattenmeervereinigung da irgendwie, kam gleich die... Haben wir mal erzählt. Da saß irgendjemand mit dem Fernglas am Strand, im Strandcafé, dann gesehen, dass wir da über so ein Schild übersehen haben und irgendwie Richtung Robben latschen. Und dann kamen auch gleich die Bullen an und wollten gleich abkassieren und dann gab es eine Anzeige und wegen Belästigung. Keine Ahnung, die Robben waren auch noch weit weg. Und das beim nächsten Mal wird es richtig vierstellig, ne? Also wir ein Schreiben von der Naturschutzumwelt, Niedersachsen, Naturschutzbehörde, weiß nicht, was da, keine Ahnung. Und dann hieß man, wenn das nochmal läuft, passiert, wenn irgendwelche Robben zu nahe kommen, dann kannst du deinen nächsten Urlaub vergessen,
finanziell. Ja. Also auf Helgoländer Düne würde einem das völlig selbst überlassen. Da sind Leute halt dann, die haben ihre Handtücher, die haben einfach das aus Respekt, hat man, glaube ich, dann so ein paar Meter Abstand gehalten, weil das ist natürlich, du hast ja auch ein bisschen Sorge, die beißen ja übrigens auch. Und wenn die dich beißen, dann ist es auch nicht so schön. Das ist nämlich ziemlich unangenehm werden, wenn du so eine Wunde von so einem Tier. Mhm. Und also insofern, das ist auch schon der gesunde Menschenverstand, sagt einem das eher so. Also aber ich habe es nie gesehen, dass da wie Polizei unterwegs war.
Aber was kannst du denn empfehlen? Auf den Mokka-Stuben oder so, ne? Da schön.
Mokka-Stuben kann ich dir empfehlen, da gibt es eine schöne Schokotorte. Und ansonsten empfehle ich dir natürlich zollfrei einzukaufen, jede Menge Whiskys und teure Sachen zum kleinen Preis, zoll- und steuerfrei. Mhm. Und natürlich schöne Zigarren etc., ne? Was du so brauchst. Mhm. Ne? Ansonsten viele alte Omis haben sich früher immer einen 10er-Pack Butter gekauft.
Achso, haben sich von den Klippen gestürzt.
Und drei Stangen Ernte 23 mitgebracht und für sich selber einen 10er-Pack Butter. Mhm. Und damit sie abends vom Fernseher was zum Knabbern haben. Und ansonsten würde ich sagen, genieß einfach so, ne? Also ist einfach wunderschön da, ne? Also es ist wirklich oben auch natürlich an einer Steilküste dann den Sonnenuntergang und so.
Ja. Ne? Ja, ich war ja auch schon mal da. Übrigens, geil ist in dem Zusammenhang Torfrock Buddhafahrt, ne?
Ja.
Der Song ist doch
Hammer Song.
Irgendwie, ne?
Natürlich.
Freitags gehen wir bei ihm seinen Kutter, bei
Bruder, Schwester, Sohn und Mutter.
Alle saufen auf dem Kutter.
Richtig.
Da gibt's dann zollfrei Schnaps und der Song ist echt geil.
Der Song ist der Hammer, der passt dazu.
Buddha und
wir sehen ja
Torfrock, das ist echt
wir geil. Wir sehen ja diesen Sommer auch live, ne? Beim
Festival, ne? Genau, Reload Festival. Ich freue mich
schon riesig drauf,
die wieder zu sehen. Ja, aber Torfrock spielen auch?
Ja.
Da war noch irgendwie Hardcore, noch eine Hardcore-Band.
Jede Menge Metal- und Hardcore-Bands. Testament mit ihrer neuen Scheibe. Ganz viele von den New-Metal-Bands, die kenne ich alle nicht, aber eben auch die ganzen
Hardcore,
Klassiker.
Ne? Also viel, früher war es ein Hardcore-Verein.
Ja, so. Propane kommt, finde ich zum Beispiel super.
Sehr gut,
Dann aus Rostock, Crushing Kaspers, schöne Grüße von hier aus. Und ganz, ganz viele tolle Bands. Also ich würde fast sagen, besseres Line-Up als Metal Hammer Paradise. Schöne Grüße dahin. Ja. Weil ich habe geguckt, wer da jetzt spielt dieses Jahr. Uiuiui, da ist, glaube ich, jetzt mittlerweile Headliner, hast du schon gesehen, Eisbrecher. Also so eine Pseudo-Rammstein-Coverband braucht kein Mensch, ehrlich gesagt. Okay. Ich will jetzt hier nichts vorwegnehmen, aber wenn der Headliner jetzt Eisbrecher ist, das ist schon...
Also hier, was haben wir denn? Heaven Shall Burn ist auf dem Reload,
genau.
Arch Enemy. As I Lay Dying. Und was haben wir noch? Mal kurz gucken. Dann Lamb of God. Testament, Gloria. Cannibal Corpse,
Napalm. Cannibal Corpse, super zum Beispiel.
Lacuna Corpse ist nicht so meins, aber Napalm Death und
Napalm Death ist absoluter Klassiker. Also Cannibal Corpse auch natürlich super.
Life of Agony, auch Hardcore.
Ja, richtig geil.
Life of Agony. Exodus.
Ja, ach, das ist genau. Exodus, das ist Exodus, schon, ne?
Ja.
Also auf die freue ich mich.
Tankard. Ach du Scheiße, Tankard.
Du weißt ja bestimmt, dass es ohne Exodus. Ohne Exodus hätte es kein Megadeth und kein Metallica gegeben.
Ehrlich?
Weißt du, ne? Das wusste ich nicht. Die haben beide sich aus der Band gespeist, ja.
Ja, ja, geil, geiles Line-Up. Aber also ich war ein paar Mal da schon. Da war sehr Hardcore-lastig, was ich auch sehr gut fand. Und es ist natürlich, alter Heavy Saurus spielen da auch. Das gibt's doch gar nicht. Die Kindermetal-Band. Okay. Diese Kindermetal-Band, kennst du die?
Das kenne ich nicht, okay.
Das sind so Dinosaurier, diese. Ne.
Ja, weißt du was? Ich wäre schon alleine wegen Exodus wäre schon gekommen. Das finde ich so geil.
Ja. Jetzt wird's schlecht hier. Tears for Beers, Kids Life. Okay.
Ja, das ist
super. Superstar, nee, das ist, glaube ich, also Unnükammer. Mhm. Okay, aber das Line also ist nicht schlecht. Also, es gibt auch noch Karten. Nee. Also, kommt vorbei, wir geben Autogramme. Der war gut. Ja, ja, war doch, aber genau, da freue ich mich schon drauf. Sehr gut.
Ne?
Sehr gut.
Gibt nichts Besseres, oder?
Ja, nee, also Reload ist super. Vor allem, das ist wirklich keine Abiturklassen, keine irgendwelche Pseudo-Fans, sondern wirklich Leute, die tatsächlich die Bands kennen, die da spielen.
Ja.
Ist ja irgendwie auch mal was Neues, ne?
Genau.
Ja, gut, dann würde ich sagen, fröhliches Dasein bis hierher. Und,
genau, gute Verrichtung, ne, kommt gut durch die Woche.
Ja.
Und
schreibt Bobel da mal einen schönen Brief an einen Knast.
Genau.
Der freut sich.
Könnt ihr auf bild.de ihm mal schreiben und ansonsten könnt ihr auch was Vernünftiges mit eurer Zeit anstellen.
Ja. Ja, war doch gut, dann würde ich sagen, haben wir es doch erstmal wieder.
Genau.
Dann mache ich mir den Fail-Out. So, jetzt wird es lange leiser. Ja,
genau.
Der Sommer kommt und alles wird gut, ne?
Produktiv. Ja.
Ich freue mich schon.
Wenn
du zum Flanksteak und kühlen Bier hier mal erscheinst, oder?
Sehr gerne.
Ja.
Der Herr.
Einladung steht. Bis dann.
Ich freue mich.
Okay. Also dann. Tschüss.
Tschüsserini.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.